After you do the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks NFL. Wie soll man es formulieren? Wir haben uns heute zusammengefunden, um über eine Liga zu reden, die in den letzten 168 Stunden, also sagen wir in den letzten 7 Tagen, so leicht aus der Bahn geworfen wurde, durch Aktionen neben dem Feld, auf dem Feld und es gibt viel zu besprechen und Jan, eigentlich müssten wir das Sofa räumen und diverse Patienten hier rein bitten, aber wir regeln es trotzdem auf unsere Weise, nämlich wir setzen uns aufs Sofa, krümeln es mit Popcorn und Chips voll und diskutieren über das, was die anderen uns geboten haben. Ist das eine Option, Jan?
Das ist eine Option. Wir machen das Sofa noch nicht zur Couch. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass ihr jetzt immer dieselben Stimmen hört, nämlich also insbesondere meine. Nicolas Stimme ist natürlich grundsätzlich wichtig als Moderator. Wäre natürlich schön, wenn ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt und wenn ihr nicht immer denselben hier hören würdet, aber momentan muss man das leider so deutlich sagen, lieber einer als keiner und dieser eine bin halt ich. Und von daher mache ich es mir wieder auf dem Sofa bequem und wir werden heute viel reden, wir haben viel zu besprechen.
Heute kommt viel Meinung.
Ja, viel Meinung und auch einige unschöne Themen, das lässt sich nicht vermeiden. In der NFL war so ein bisschen Deppenwoche, hatte ich den Eindruck. Und Deppenwoche ist fast beschönigend. Oder nicht nur fast beschönigend, sondern eigentlich ist es beschönigend. Aber darüber werden wir gleich in Ruhe diskutieren.
Ja, wollen wir es chronologisch machen oder wollen wir die Elephant in the Room quasi damit anfangen und dann den Rest so nach und nach?
Wie du magst.
Dann lass uns anfangen.
Ganz in deine Hände.
Dann lass uns mit dem Thema anfangen, das wir am Donnerstag schon in der Big Show angeschnitten haben, mit dem Producer und mit Christian, nämlich die Causa Aaron Rodgers. Wir wissen, Aaron Rodgers und Chicago, inzwischen und Corona Aaron Rodgers. Und Aaron Rodgers, für die, die es nicht mitbekommen haben, wurde positiv getestet. Und weil er früh in der Woche positiv getestet wurde und auch schon früh gesagt wurde, er kann Sonntag in Kansas City nicht spielen, haben dann plötzlich alle nachgerechnet und festgestellt, anhand der Covid-Protokolle bedeutet das, Aaron Rodgers ist ungeimpft. Alle sind dann zurückgegangen zu einer PK im August, wo er explizit gefragt wurde, ob er geimpft ist und er sagt, yes, I've been immunized. Das heißt, auf die Frage antwortet er ja. Inzwischen hat sich rausgestellt, ja, also das soll irgendwie so ein homöopathischer Cocktail gewesen sein, den er dann irgendwie mit einem Antikörpertest noch bei der NFL eingereicht hat, so nach dem Motto, lass das doch als Impfung gelten und die NFL war not impressed. Er sagt, nö. Das war der Stand der Dinge Donnerstag und Jan, seitdem gab es ein Interview von Aaron Rodgers bei Pat McAfee, glaube ich, und was wir da zu hören bekommen haben, hat, glaube ich, bei vielen den Rest Respekt, den sie vielleicht noch von Rodgers hatten in dieser Geschichte, komplett verschwinden lassen, weil das eine ist, er hat gelogen, das andere ist dann halt, es war viel Impfgegner, Geschwurbel, QAnon und sonstiger Mist dabei, ne?
Ja, also muss gleich auch mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr rante, aber ich weiß echt nicht, ob sich ein Sportstar in so kurzer Zeit mal so selbst demontiert hat. Jetzt nicht durch irgendeine Aktion, also das gab es natürlich auch noch schlimmere Sachen, aber diese Selbstdemontage von Rodgers in dieser Pat McAfee Show, die war schon relativ einzigartig und das war eigentlich von vorne bis hinten erschreckend. Und vielleicht mal nochmal dazu dem, oder ich fange mal einfach da an, wo du gerade auch angefangen hast, nämlich bei dieser Frage, dass er eben immunized sagte und offensichtlich ja nun rausgekommen ist aufgrund dieses Prozederes, was eben NFL und NFLPA, also die Spielervertretung oder Gewerkschaft, wenn man es so nennen will, beschlossen haben, dass daher klar war, dass er eben nicht geimpft ist. Ich persönlich finde das unverantwortlich, aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Er ist halt nur gleichzeitig in den Team-Facilities und bei den PKs eben ohne Maske aufgetreten, was ja implizieren musste vorher, dass er geimpft ist. Also das ist ja nicht einfach nur aufgrund dieses Statements. Das hat natürlich das Ganze erstmal beruhigt im Sommer, dass klar war, okay, der Rodgers wird wohl geimpft sein, läuft ja auch so rum wie ein Geimpfter. Und diese Regeln sind nun mal von der NFL gemeinsam eben mit der NFLPA, der Players Association, beschlossen worden.
Also der Spielergewerkschaft.
Genau, mit dieser Spielervertretung oder Gewerkschaft, wenn man so nennen will. Und die sind eindeutig diesbezüglich, absolut eindeutig. Und wie das eben nun mal ist bei solchen derartigen Vertretungen oder Gewerkschaften, die sind dann halt auch bindend. Darüber muss man dann nicht mehr diskutieren. Beziehungsweise Rodgers hätte das in den internen Verhandlungen machen können, der hätte beliebig drüber diskutieren können, während der Verhandlungen, während des Beschlusses, vielleicht auch nach dem Beschluss noch irgendwas, aber sich einfach drüber hinwegsetzen, weil er der große Aaron Rodgers ist, das geht halt nicht. Und nun kam eben dieser Auftritt in der Show und da, du hast es ja gerade schon schön gesagt, es war halt Impfgegner-Geschwurbel und ja, vielleicht mal ein paar Punkte, wir können da Stunden drüber sprechen und ich wäre fast bereit dazu, auch das zu tun, aber wir müssen es ja ein bisschen kürzer halten und für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Also, das Erste ist, das fing ja gleich schon total ja krude an, dass er versucht, so ein bisschen den politischen schwarzen Peter den Kritikern zuzuschieben, die nach dem Bekanntwerden seines Status in Kombination mit seinen Handlungen natürlich scharenweise aufgetaucht sind und natürlich auch vollkommen zu Recht aufgetaucht sind. Ich habe es ja gerade gesagt.
Die komplette Wesportpresse ist ihm aufs Dach gestiegen, müssen wir dazu sagen. Ne?
Ja, also. Richtig. Und aber wie macht er es? Durch einen politischen Spin, den ich ihm ehrlich gesagt in der Form nicht zugetraut hätte. Also wir erinnern uns, Rodgers war ja auch einer der ersten Quarterbacks, die sich im vergangenen Jahr positiv zu Black Lives Matter-Bewegung geäußert haben. Und auch sonst hat er ab und an den Eindruck hinterlassen, jetzt nicht der größte Dulli zu sein, sondern eher progressiv und eher kritisch unterwegs zu sein. Naja, kritisch nennt er sich jetzt immer noch, aber der Begriff ist ja wirklich in den letzten 1,5 Jahren gerade in Bezug mit Corona vollkommen entleert worden. Denn jetzt fing er ja an mit, er ist im Kreuzfeuer eines Woke-Mobs gelandet. Die Cancel-Culture wolle ihn fertig machen. Das ist ja alles nur politisch motiviert, weil die Linken in der Präsidentschaft oder zur Zeit von Donald Trumps Präsidentschaft ja noch gegen das Impfen waren und nun unter Biden für das Impfen. Also vollkommener Schwachsinn, muss man so deutlich sagen. Und natürlich auch eben diese Buzzwords, Woke-Mob, Cancel-Culture, die gerade in der politischen Rechten so beliebt sind. Er selbst stellt sich dagegen dar als ein wörtlich Critical Thinker, der Sachen hinterfragt und zu eigenen Schlüssen gelangt. Ne? Wieder impliziert damit, anders als die ganzen Lemminge, die ihrer politischen Agenda folgen, total blind, ist er natürlich irgendwie der Wache, aber nicht woke. Das alleine schon eine kreuzgefährliche Aussage letztlich. Ne? Rodgers ist ja nicht dumm, ne? Nach allem, was wir so wissen. Nur weiß er das eben, das kam ja auch in diversen Berichten, gerade in den letzten Jahren raus, weiß er das vielleicht selbst ein bisschen zu sehr. Das kam ja raus bei den Berichten zu seinem Verhältnis mit Mike McCarthy, mit seinem ehemaligen Headcoach, auch im alltäglichen Umgang mit Teamkollegen und Coaches. Er fordert die Offensive heraus, er provoziert gern, das ist auch alles erstmal okay. Nur das hier ist halt die Kehrseite des Ganzen. Also wenn man von sich so überzeugt ist wie er, dann entwickelt man vielleicht irgendwann so eine Hybris, die einem im Weg ist. Gerade wenn man sich dann immer wieder als freier und kritischer Denker inszenieren will und sich auch ein bisschen abheben will vom Rest. Da kommt irgendwann sowas bei raus. Denn letztlich, wie gesagt, diese Buzzwords, Woke Mob, Cancel Culture, das ist eine klare Anbietung an Impfgegner, an Querdenker und allgemeiner eben auch an die ja aktuell wirkmächtigen Fraktionen der US-amerikanischen Rechten. Das muss man so deutlich sagen. Denn auch wenn er in dem Gespräch betont hat, das hat er natürlich gleich nachgeschoben, wie gesagt, Rodgers ist nicht dumm. Ich bin kein Impfgegner, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich hänge nicht irgendwelchen Flacherde-Theorien oder sowas an. Er benutzt den Duktus, was ich gerade nannte, und er benutzt eben auch ihre Argumente. Unter anderem kam da, ich habe mich selbst mit den Studien beschäftigt. I did a lot of research. Ja, Rodgers ist aber Footballspieler, kein Immunologe oder Virologe oder Epidemiologe oder was auch irgendwas anderes, ansatzweise verwandtes, medizinisches, biologisches, nee, gar nichts davon, du bist halt Footballspieler. Oder
er hätte einen guten Freund gefragt, der irgendwie aber auch kein Epidemiologe ist, ne? Und er hat Ivermectin genommen, also dieses Abführmittel für Stalltiere, ne? Also
genau. Ja, gibt's auch in der Tat für Menschen. Also er hat Joe Rogan, einen ja in den USA sehr bekannten Comedian, der hat einen sehr großen Einfluss, sowohl im konservativen Spektrum, aber nicht nur, und auch bei jungen Menschen. Und der hat halt gesagt, naja, junge Menschen, die sind halt fit, ne? So ein gesunder, gestählter Körper, den kann eh nichts umhauen. Ja, Junge, kannst du mal bei Von Miller oder bei diversen anderen Spitzensportlern nachfragen, du Honk. Also ganz im Ernst, mittlerweile ist der Typ dann irgendwann selbst an Covid erkrankt gewesen. Und Rogers sagte ja, naja, dieser Podcast war die Infoquelle Nummer 1. Da hat er ganz, ganz viel draus genommen und danach, also die Recommendations, die die Joe Rogan vorgenommen hat, die hat er halt befolgt. Aber nochmal ganz kurz zu diesem Punkt auch. Der Klassiker überhaupt ist ja, wenn die Impfung so gut ist, warum erkranken dann auch Geimpfte an Corona und geben das Virus weiter? Also da platzt einem ja echt das Gehirn. Ich meine, so weit informieren hätte er sich ja auch mal können, auch wenn es die bösen Systemmedien sind. Das ist jetzt ja wirklich nicht sehr weit. Da musst du einmal Google anwerfen. Next one war dann, und das ist das Gefährliche ja auch bei ihm gewesen, er hat Allergien gegen einen Inhaltsstoff von BioNTech und Moderna, also diesen mRNA-Impfstoffen. Wahrscheinlich der übliche, der immer wieder angegeben wird. Das ist, da möchte ich jetzt mal nicht weiter hinterfragen. Ich will jetzt Rogers auch nicht Unrecht tun.
Ja, aber dann hätte er eine Medical Exemption von der NFL bekommen können, hat er nicht.
Genau. Johnson & Johnson kam nicht in Frage, weil er sagt, naja, da sind Blutgerinnsel aufgetreten und der Impfstoff ist ja auch ganz kurzfristig aus dem Verkehr gezogen worden. Ja, ist aber erstens schnell wieder zugelassen worden und auch da gilt, die Gefahr ist viel größer, bei einer Covid-Erkrankung auch an Blutgerinnseln irgendwie zu leiden oder die zu bekommen. Und selbst wenn es am Anfang kritisch war, mittlerweile sind so viele Daten vorhanden, es sind so viele Millionen Menschen geimpft worden, das zieht nicht mehr so ganz. Dann kamen ja noch viel quatschigere Sachen mit, Impfstoffe können Unfruchtbarkeit hervorrufen, da hat er Angst vor. Oder wenn er in Masken reinatmet, dann kriegt er zu viel Kohlenstoffmonoxid in den Körper oder so. Also da,
Dioxid.
War es nicht?
Er hat CO2 gesagt. Nicht CO.
Hat C2O gesagt, okay. Nein. Dann ist es Dioxid, aber auch das ist natürlich totaler Quatsch. Das Problem ist halt an dieser ganzen Sache, er verquickt persönliche Einschränkungen, die ja auch, und es gibt ja Einschränkungen, da müssen wir nicht drüber reden, er verquickt die mit auch ernstzunehmenden Fragen zu den Impfungen, auch das ist natürlich vollkommen legitim und auch wichtig, mit seinem esoterischen Bullshit, also mit diesem ganzen Kram, den dieser Joe Rogan erzählt hat, dann eben mit diesem Ivermectin, diesem Mittel gegen Parasiten, also eine Art Wurmkur. Es gab mal kurzzeitig den Glauben, dass Ivermectin gegen Corona schützt, aber das ist längst widerlegt worden in Studien. Auch das hat Rogers natürlich dann wieder nicht mitbekommen, nur den Anfang.
Ja, das war in den USA. In den USA hast du das Zeug Ende des Sommers ja gar nicht mehr bekommen, weil irgendwie alle Schwurbler das genommen haben.
Ja, das ist... ja, so wie diese Ziehsalbe, die dann irgendwie gegen Krebs irgendwie eingesetzt wird oder so. Ja, also schwarze Salbe. Also, sowas gibt's ja in jedem Bereich. Das ist ja alles viel einfacher. Da kann man immer irgendwelche Hausmittel nehmen. Man wundert sich, warum die Forschung da nicht drauf gekommen ist. Anyway, dann kamen eben diese homöopathischen Mittel dazu, damit er sein Antikörperlevel steigert. Das gelang nicht entsprechend. Surprise, surprise. Weiß man nicht. Ja? Und weil dieser ganze Bullshit noch nicht gelangt hat, den er da erzählt hat.
Das große Finale.
Hat er noch tiefer in die Kiste gegriffen und dann noch ein Zitat von Martin Luther King präsentiert, wo er sagt, the great MLK said, ich habe es hier nochmal rausgeschrieben, you have a moral obligation to object to unjust rules and rules that make no sense. Mehr aus dem Zusammenhang gerissen, geht nicht, als das auf seine Situation zu applizieren. Ne? Und das ist natürlich auch politisch unglaublich schäbig, seinen Fall mit sowas zu schmücken. Das ist übrigens auch, muss man dazu sagen, in den USA, und ich will da nicht zu viel drauf rumreiten, aber das ist kein unüblicher Move von reaktionären Kräften in den USA, sich mit Zitaten von MLK zu schmücken. Da passt einfach alles zusammen. Und ich meine, du hast es ja gerade schon angesprochen, Nicola, das Krasse ist ja auch der Zeitlauf, dass er ja versucht hat, im Sommer diese homöopathische Therapie bei der NFL quasi so als eine Art Impfäquivalent durchzubekommen. Das hat nicht geklappt. Natürlich nicht geklappt. Und er scheint sich auch über den Sommer in regelmäßigen Austausch mit der NFL befunden zu haben, weil er da irgendwie hunderte Seiten irgendwelcher Studien geschickt hat. Persönlich muss ich sagen, das erinnert mich so ein bisschen an irgendwie Reichsbürger oder so, aber sei es drum, das will ich ihm jetzt nicht, aber das ist so dieser Eifer dann irgendwie, der schon fast schon manische, missionarische Eifer, dann, ich habe noch eine Studie im Internet gefunden, die sagt auch, das ist nicht gut, dann muss ich auch noch raufpacken und dann kommen da irgendwann hunderte von Seiten zusammen. Was ich mich nur frage ist, also Rogers hat sich mit dieser Sache wirklich vollkommen selbst demontiert und auch natürlich seinen Status und sein Label, dass er ja immer so ein bisschen als der etwas Intellektuellere galt, der diesem ganzen Zirkus auch so ein bisschen distanziert gegenübersteht. das ist natürlich jetzt vom Tisch. So, da müssen wir nicht drüber reden. Was das Spannende ist, finde ich, dass die NFL und die Packers ja letztlich ganz genau wussten, dass Rodgers auf die gemeinsam getroffenen Beschlüsse einfach geschissen hat. So deutlich muss man das sagen. Und wie gesagt, auch wenn ich mit Impfskeptikern nichts anfangen kann, deren Bedürfnisse wurden ja genug berücksichtigt. Die können ja weiterhin ganz normal an dem ganzen Zirkus teilnehmen. Selbst ein Cole Beasley, für die gilt halt eben nur vernünftigerweise ein anderes Prozedere. Und Rodgers hat nun für sich entschieden, nö, das Prozedere gilt für mich aber nicht. Er sagte ja irgendwie dann auch, ich habe mich an alle Auflagen gehalten, außer an die, die für mich keinen Sinn ergeben haben. Und da sind wir dann wieder bei der Hybris. Da sind wir aber auch an einem Punkt, wo man eigentlich mal genauer bei NFL und Packers nachhaken müsste. Warum lassen die einen Superstar, einem Aushängeschild der Liga, so eine krasse Sonderbehandlung zukommen? Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der öffentliche Aufschrei zugunsten von Aaron Rodgers, also zu seinen Gunsten, so groß gewesen wäre, wenn man jetzt im Sommer, also vor Saisonbeginn, das thematisiert hätte und gesagt hätte, hier, Rodgers hat das und das gewollt. Das geht aber nicht. Er ist jetzt ungeimpft und muss daher, wie einige andere Spieler, sind ja doch ein paar, muss er jetzt einfach dieses besondere Protokoll befolgen. Was wäre das Problem daran gewesen? Das verstehe ich nicht.
Ja, da muss man unterscheiden zwischen der NFL und den Packers. Die Packers buckeln gerade, weil sie nicht wollen, dass, wenn sie zu streng mit ihm umgehen, dass er dann sagt, ja gut, dann war im Frühjahr, war es das dann endgültig, ja? Habe ich das
ja,
Gefühl.
Gut, aber da muss ich ja eh rechnen eigentlich bei
ihr. Ja, aber
mehr sie. Diva geht nicht.
Ja, aber dann ist es halt Aaron Schuld und nicht ihre Schuld. Aber wieso die NFL da jetzt nicht irgendwie um die Ecke kommt? Ich meine, die NFL wird die Videos anfordern. Das ist tatsächlich, ich habe es nochmal nachgelesen und ich hatte es auch in der Big Show angesprochen. Die NFL kann für Corona-Geschichten die Überwachungsvideos dieser Facilities für die vorherigen 30 Tage anfordern. Die müssen auch 30 Tage gespeichert werden. Also die Teams müssen rausrücken. So, die Frage ist halt, wird sich die NFL das jetzt ranholen? Es gab wohl Executives von anderen Teams, die gesagt haben, was soll denn der Mist hier? Wieso gelten für Rodgers andere Regeln als für No-Name-Spieler sowieso, dem man die volle Härte des Gesetzes spüren lassen würde, ja?
Aber Nikola.
Ja, natürlich ist zu Recht.
Die NFL wusste aber doch, dass er gerade auf diese Dinge scheißt.
Und das Ding ist halt, es passiert genau, also ich hatte schon bevor dieses Interview kam, hatte ich unter der Woche gefragt, wie diese Geschichte läuft und wie sie ankommt, wenn wir daran sehen, wie viele Rodgers-Videos wir Samstag und Sonntag bei den Football-Übertragungen in den Werbepausen sehen werden. Ich weiß ja nicht, ob du es verfolgt, also am Samstag war plötzlich keine State Farm-Werbung mehr mit Rodgers dabei, ne? Das war nur noch die Mahomes.
State Farm hat ja auch gesagt, dass sie die Dinger aus dem Programm nehmen.
Yeah, natürlich, ja, natürlich, aber das war vor dem Interview. Vor dem Interview hast du schon gemerkt, wie die Sache läuft. Deshalb verstehe ich nicht, wieso die NFL da diese schützende Position einnimmt, weil die Sportpresse steigt ihm aus Dach, die Werbepartner springen ihm ab, die Öffentlichkeit, ein Großteil, sagen wir mal so, der aufgeklärten Öffentlichkeit steigt ihm aufs Dach. Und ich weiß nicht, wie der Empfang beim nächsten Packers Heimspiel ist, wenn er spielen sollte. Ja? Also gegen die Seahawks steht ja noch nicht fest. Von daher, es gibt ja gar keinen Grund, den mit der Pinzette anzufassen. Du könntest es einfach genauso handhaben, wie es in den Regularien steht, und ihm sagen, so Junge, entweder du spurst oder du bist raus.
Ja, aber nochmal, meine Frage ist ja auch, warum ist das vorher nicht passiert? Weil sie wussten es die ganze Zeit. Der hat ja seinen ganzen Kram da eingereicht. Der hat sein ganzes Geschwurbel da eingereicht. Und die haben gesagt, nee, lass mal. Und sie haben trotzdem, sie wussten ja, der hält sich an einige der Abmachungen für ungeimpfte Spieler hält er sich schlicht nicht. Und ich meine, letztlich sind der NFL ja jetzt auch bis zu einem gewissen Grad die Hände gebunden bei der Sanktionierung, weil das alles ja notwendigerweise wieder auf sie selbst zurückfällt. Also, was wollen die denn machen jetzt? Alles, was sie machen können, und ich würde ja durchaus Sanktionen da befürworten, aber all das bedeutet ja auch, dass die NFL sich eingestehen muss, dass sie wusste, was Rodgers da treibt, und aber gesagt hat, naja, egal, oder wir gucken gerade mal woanders hin.
Also, ich verstehe es auch nicht. Also, weil es war doch klar, dass es rauskommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der positiv testet, ist ja relativ hoch. Die sind die ganze Zeit mit vielen Leuten unterwegs zusammen.
Ja, war das so klar? Also ich weiß es nicht.
Ich meine, sag mal so,
das ist eine komische Frage. Weil wenn das jetzt geklappt hätte über die Saison, ist ja nicht der einzige Quarterback, der irgendwie rumläuft und sich nicht oder sich nicht angesteckt hätte. Das wäre ja jetzt durchaus möglich gewesen. Dann wäre das Ganze gar nicht rausgekommen. Das ist ja wirklich nur rausgekommen, weil er sich angesteckt hat, im Gegensatz zu vielen anderen.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon erhöht, dass es passiert, wenn du nicht geimpft bist. Also
natürlich, absolut, klar. Und natürlich auch nochmal, wenn du nicht geimpft bist und dann auch noch auf diverse Sicherheitsmaßnahmen verzichtest, aktiv und bewusst, weil du denkst, sie ergeben keinen Sinn, weil du das bei Joe Rogan nachgelesen hast oder so. Oder nachgehört hast. Also diese Geschichte ist von vorne bis hinten shady. Das kann man nicht anders sagen. Und ich meine, offensichtlich gehört es dazu. Vielleicht ist was, darf man nicht zu lange Quarterback in Green Bay sein und da sich nicht zu lange aufhalten, weil irgendwie alternde legendäre Packers-Quarterbacks und ihre Abgänge sind wirklich eine besondere Geschichte. Ich meine, Brett Favre, den Zirkus haben wir lange erlebt, den Zirkus erlebt man ja jetzt noch, wenn man ihm irgendwie zuhört, dann denkt man auch irgendwie, mein Kopf explodiert gleich, weil ich dir zuhören muss. Und bei Rodgers, diese Nummer jetzt, das war wirklich, da gab es ja auch ganz, ganz wenig. Natürlich wird er jetzt bei einigen Fraktionen in den USA ein Hero sein. Da müssen wir uns nichts vormachen. Die sind natürlich auch desperat auf der Suche nach solchen Leuten. Das ist ganz klar. Aber bei einem Großteil der Öffentlichkeit und der Medien, wenn wir jetzt ein paar OAN und Fox News und so mal rausnehmen, da ist er doch jetzt vollkommen verbrannt, weil es geht ja nicht nur darum, dass er sagt, na ja, ich bin skeptisch und habe irgendwie ein Problem mit Impfen, da hätte man drüber geschmunzelt, aber sondern das, wie er es gemacht hat, wie er es begründet hat, was er da auch sozusagen völlig randomly, völlig inkonsistent verschiedenste Sachen rangeholt hat, nur um irgendwie seine Position zu stärken oder zu untermauern. Also unfassbar, dieser Auftritt war ja wirklich.
Den Jeopardy-Job kriegt er, glaube ich, auch so schnell nicht mehr angeboten.
Ja, wird schwierig. Also
oder Dancing with the Stars oder die ganzen Promi-Dinger, wo, ne? Also
der hat sich dermaßen ins Ausgeschossen. Und das Problem oder die Befürchtung, die ich habe, wir werden sehen, ob die eintritt. Ich hoffe natürlich nicht, aber dass solche Leute gerade, weil sie natürlich auch Öffentlichkeit haben wollen und das auch gewohnt sind, Öffentlichkeit zu haben, dass der irgendwann dann halt bei denjenigen auftritt, die ihm noch Öffentlichkeit geben. Und das ist eine relativ eindeutige Fraktion.
Ja, die Frage ist halt, ob da nicht irgendwann mal Leute zur Seite springen und sagen, so Aaron, jetzt kommen wir in die Spur.
Ja, also hast du einen Punkt, Nicola? Nur das Problem ist, dass ich weiß, also ich bin einfach bei ihm skeptisch, ob man ihm mit so PR-Logik gut beikommen kann, bei irgendeinem Standardspieler, 0815, Receiver, Running Back, Linebacker, Cornerback, egal, auch Quarterback meinetwegen, glaube ich, könnte man das tun. Ja, sorry, ich habe mich ein bisschen unklar ausgedrückt und ich wollte niemanden und weißt du, diesen ganzen normalen Sprech, aber Rodgers hält sich ja wirklich für schlauer als den Rest.
Ja, aber ich meine, dieses Dievenhafte ist bekannt, auch gegenüber Coaches, Organisationen, Mitspielern und so weiter, aber es wird doch Leute in seinem privaten Leben geben. Ich meine, der hat doch eine Freundin, Verlobte, was auch immer. Also anscheinend gibt es ja Menschen, die mit dem Menschen Aaron Rodgers können oder die zumindest diesen Charakterzug bei ihm so weit ignorieren können, dass sie den Rest noch lieb haben. Dann muss es doch Menschen geben, die dann rantreten und sagen, ja, bist du dir da sicher?
Ja? Ja, aber ich glaube, er wird sehr viel Zuspruch bekommen von einer vielleicht nicht besonders großen, aber sehr wirkmächtigen und sehr reichweitenstarken Gruppe, sagen wir mal, von Organisationen und Individuen, das vielleicht mal so ausgedrückt, die werden ihn bestärken und in den USA ist es vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen anders als in Europa, dass die halt einfach aufgrund dieses sehr, sehr starken Bedürfnisses nach Freiheit, wir können sehr lange über diesen Begriff streiten, dass der da immer nur eins aussagt und das andere nicht, aber dass diese Freiheit zu irgendwie freier Meinungsäußerung zu, man muss akzeptieren, was jemand anders sagt, das ist ja, also es positioniert sich ja auch kein einziger Sport oder Coach mal wirklich deutlich, sondern alle müssen immer sagen, vielleicht, ja, Impfen ist gut, aber ich möchte natürlich auch niemandem auf die Füße treten, der das aus welchen Gründen auch immer nicht tut. Also es gibt ja kaum jemanden, der mal klar sagt, so hier, so sieht's aus, das ist meine Meinung und diese Meinung steht auch, sondern man muss immer dazu sagen, ja, ich will aber keine andere Meinung hier irgendwie in irgendeiner Form diskreditieren oder unterjochen oder unterminieren oder was auch immer. Und ich glaube, dass Rodgers genug Fans finden wird, obwohl die Mehrheit sicherlich ganz, ganz stark die Stirn runzeln dürfte oder gedurft hat nach diesem Auftritt. Wie gesagt, ich hoffe, ich liege falsch und ich hoffe, er kommt irgendwie in die Spur, weil letztlich möchte ich ja jetzt nicht über den gesamten Menschen Aaron Rodgers und sein sportliches Lebenswerk hier irgendwie den Stab brechen. Das kann ich auch gar nicht und das will ich auch nicht wollen. Aber ich bezweifle bei ihm einfach nochmal mehr als bei anderen, aufgrund allem, was wir gelesen haben. Das ist natürlich, wir sitzen tausende Kilometer weg, wir sollten uns jetzt nicht anmaßen, hier irgendwie die großen Experten zu sein in der Hinsicht. Aber nach allem, was wir gelesen haben, nach allen Berichten, die rausgekommen sind, ist er ja nun mal relativ speziell. Das hat Vorteile, sicherlich. Das hat aber eben auch sehr große Nachteile. Diese Kehrseite sehen wir halt gerade. Und
also ich muss sagen, ich war gestern beeindruckt, weil Teddy Bradshaw auf Fox, und ich weiß, Fox und Fox News muss man getrennt betrachten.
Ja.
Aber Fox war, weil ja Veterans Day ist und Salute to Service Month und so weiter, war Fox auf der Naval Academy in Annapolis. Und Bradshaw ist da ja volle Granate in Rogers rein und hatte ganz klar gesagt, was er davon hält. Und die Navy Academy ist ja auch so ein Ding, wo man sagen könnte, okay, da ist auch vielleicht der ein oder andere sehr konservative unterwegs. Und Bradshaw hat Jubel geerntet, ja. Also ich weiß nicht, inwiefern das tatsächlich zumindest in den Mainstream-Medien in den USA hat Rogers null Rückhalt für seine Nummer bekommen. Wie gesagt, Fox News vielleicht, aber Fox News ist immer noch ein kleiner Teil, ja. Aber also wirklich, wie die versammelte Sportpresse da die Woche schon und dann am Freitag drauf geprügelt hat, war zumindest mal eine positive Überraschung.
Das ist richtig. Und natürlich muss man auch bedenken, dass es gerade in den USA, aber natürlich auch in anderen Ländern unterschiedliche konservative Strömungen gibt. Und nur ist diese klassische konservative Strömung in den USA, also durch gewisse Präsidenten und so, einfach sehr, sehr stark unter Druck geraten in den letzten Jahren. Nur, das Problem ist auch hier wieder, ich stimme dir dabei zu und das mag überraschend sein, ich habe das nicht gehört, aber überrascht mich jetzt bei Terry Bradshaw auch ein bisschen. Aber gut, soll ja vorkommen, nur das Problem ist halt, ob Rodgers in seiner Hybris, mit seiner Arroganz, mit seinem Gefühl von ich habe mehr Skills als die anderen, ich bin besser, ich bin eben der Critical Thinker, dass er sozusagen diese große Masse an Protest, die sich durch diese ganze Sportpresse zieht, von eher progressiven bis vielleicht sogar konservativen Stimmen, dass er das quasi wieder abspeichern wird unter, naja, das ist der Mainstream, aber ich bin Aaron Rodgers. Wie gesagt, ich will ihm nicht zu viel unterstellen. Es kann ja alles sein, dass irgendwer ihn da so ein bisschen, sagen wir mal, Richtung Reasonable zurückbringt. Nur wirkte er ja von allem, von diesem Auftritt, das war nicht gespielt, hatte ich den Eindruck. Da war nichts inszeniert. Also natürlich ein bisschen inszeniert sich jeder, aber das war ein Auftritt, das war er selbst. Das war sein Ding. Da hat er sich auch darauf vorbereitet, das genauso zu bringen. Das waren keine Schnellschüsse, die ihm irgendwie im Eifer des Gefechts unterlaufen sind, sondern das war Aaron Rodgers und seine, ja auch über Monate und vielleicht sogar Jahre, ein Jahr oder eineinhalb, gereifte Meinung zu dem Thema Corona und Impfen.
Aber also, ich bin kein Flat-Earther und kein Impfgegner.
Nee, weil er muss sich natürlich von den Schwachmaten, muss er sich natürlich auch wieder abgrenzen, weil das wäre ja auch nicht seins, weil er ist ja nicht nur kritisch, sondern auch der kritische Denker. Anyway.
Ja, ich meine, also, aber ich meine, vom Auftritt her ist das jetzt nicht mehr so weit entfernt von Kyrie Irving, ja. Also
ja. Kenne ich mich nicht so mit aus. Ich bin ja wirklich nur Spezialist in den US-amerikanischen Sport. Und ich habe das nur am Rande mitbekommen. Von daher müsstest du mir jetzt da noch Details.
Ja gut, der ist inzwischen suspendiert und spielt gar nicht mehr, ne? Also
hat er denn nicht auch irgendwie sowas gesagt wie, ich mache das für die Schwachen und voiceless oder so? Also auch so vollkommenen Quatsch irgendwie, wo man wieder fragt, was die Leute für einen Begriff von Macht haben. Ne? Das, also wer voiceless ist, sind ganz bestimmt nicht die Impfgegner gerade, aber gut.
Ja, nee, bei Kyrie Irving kommt ja noch dazu, der hat ja auch hier Verschwörungstheorie zum Tod von John F. Kennedy und
Oliver Stone haben wir alle mal geguckt hier, JFK. Also bitte.
Und hier geheime Gesellschaften verabreichen Impfstoffe in a plot to connect black people to a master computer for a plan of Satan.
Ja, sowas gibt's ja vor allem in so, eigentlich in so evangelikalen und eher weißen Kreisen, ne? Aber offensichtlich streut auch das, also ich meine jetzt nicht das mit den Schwarzen, aber das mit dem, dass Satan irgendwie hinter Impfstoffen steht oder so und dass man damit die Menschen unter Kontrolle kriegen will. Also es ist ja nun mal so, Verschwörungsgläubige gab es immer, jetzt haben sie halt einfach wesentlichen Auftrieb bekommen, natürlich auch die Medien, um das zu verbreiten. Und der Schwachsinn wird halt nicht kleiner, sondern der bleibt halt so, dass ja wirklich jeder den Kopf schütteln muss, aber irgendwann scheint dieses Gedankengebäude einfach so fest zu sein, dass quasi von außen nichts mehr rankommt und man das Gefühl hat, dass Kritik nur das bestärkt. Das sind halt die Schlafschafe. Und Kyrie Irving oder Aaron Rodgers oder wer auch immer hat es verstanden. Sportler halt, die sich zwar nicht mit den Themen, die da relevant sind, beschäftigt haben und auch keine Expertise qua Ausbildung oder sowas haben, aber das ist ja bei sowas immer egal. Das ist wie Ingo von Facebook. Man fragt sich ja sowieso, letzter Satz dazu, bei Verschwörungstheorien, die sollen immer super geheim sein und super total klandestin.
Aber Ingo hat es bei YouTube entdeckt, ne?
Ingo von Facebook oder Ingo von YouTube hat's erkannt. Also da fragt man sich natürlich auch immer, ob das noch, also das klappt ja schon da von der Logik her nicht, aber gut.
Ja, aber ich meine, das ist ja tatsächlich bei LeBron, wenn ich bedenke, dass es da Stress gab, weil Dennis Schröder da was zu seinem Impfstatus gesagt hatte oder was zu einem Impfstatus von LeBron interpretiert hat.
Was war das?
Ich glaube, er hatte gesagt, dass LeBron noch nicht geimpft ist und das fand LeBron nur bedingt witzig. Also und dann war ja auch plötzlich, da ranken sich ja noch die Geister, ob das auch damit zu tun hat, dass plötzlich das, also er selbst war glaube ich auch nicht geimpft, Dennis Schröder. Und irgendwie, da gab es doch mal dieses Offer, dass er bei den Lakers sein soll, und dann war das Offer plötzlich wieder weg und dann gab es auch mal Geschichten, hat das mit dieser Geschichte um LeBron zu tun. Also irgendwie, es wäre schön, wenn man nicht solche Diskussionen um Sportstars hätte, aber wer sind wir aus Europa und dabei über
Cancel Culture, auch der Vertrag, der da weggenommen wurde, ganz klar.
Wer sind wir in Europa und Style über die USA aufzuregen, ist ja jetzt nicht so, dass es nicht in Europa auch den einen oder anderen Kandidaten gäbe. Von daher.
Nee, das war auch jetzt gar kein Bashing der US-amerikanischen Sportwelt, sondern eher wirklich nur die Frage, ob sich jetzt irgendwelche Sportler oder Sportlerinnen da dauernd irgendwie präsentieren müssen als die Experten in irgendwelchen Bereichen, wo man davon ausgehen kann, auch wenn Rodgers natürlich hunderte Stunden Studien gelesen hat oder vielleicht auch selbst welche angestellt hat, dass die vielleicht nicht ganz die Expertise da mitbringen, dass sie vielleicht auch nicht die Kenntnis mitbringen, wie man vielleicht die ein oder andere Studie oder den ein oder anderen Befund überhaupt einordnet. Aber gut.
Die Frage ist dann halt, wir dürfen, die andere Gefahr ist, dass du dann auf der anderen Seite dann wieder bei diesem Shut Up and Dribble ankommst, ne?
Nein, ich würde ja nicht, das ist absolut richtig, die Gefahr besteht und da muss man aufpassen. Ich würde nicht sagen, dass sich Sportstars zu keinem gesellschaftlichen Team äußern sollen, das sollen sie. Nur, hier geht's ja darum, dass Rodgers sagte, I did my own research. Und da ist die Frage, dann, er kann ja sagen, hier, ich habe, was weiß ich, mit Fauci oder mit irgendwem anders, mit dessen Studien ein Problem, weil ich habe von diesem oder jenem oder was weiß ich, irgendwelchen anerkannten Leuten gelesen, dass das nicht so ist oder hier sind irgendwelche Studien rausgekommen zu, aber dann kommt er halt mit Joe Rogan an, also mit einem Comedian. Und da muss man sich natürlich fragen, ja, ist der vielleicht der Richtige? Wie gesagt, der Rogers soll sich zu impfen und der kann sich ja auch beliebig oft dazu äußern, dass er irgendwie Impfen für was weiß ich was hält. Nur ich kann mich auch dazu äußern, dass ich diese Meinung dann für Quatsch halte. Das ist ja nicht, das wird
er
ja.
Er hat Kirk Cousins getan, hat Cole Beasley getan, wir sind ihnen aufs Dach gestiegen, aber auf der anderen Seite kann man wenigstens sagen, okay, Kirk Cousins sagt dann, er lässt sich nicht impfen. Gut, das ist dann halt eine Position, die kann man dann bewerten, aber er sagt dann nicht, er hat sich impfen lassen und hat sich nicht impfen lassen. Das ist halt
die nächste Stufe. Darum geht's ja nicht. Darum geht, genau. Also Rodgers kann sagen, ich lasse mich nicht impfen, ich kann ihn dafür kritisieren, weil also Meinungsfreiheit wird ja auch gerne mal irgendwie fehlinterpretiert. Es ist erstmal ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat, dass der Staat nicht ankommen kann. Nicht, dass ich als Privatperson sagen kann, ich halte Rodgers für einen Arschloch oder für einen Ungebildeten oder was auch immer. Das kann ich machen. Ja. Nur hier geht's ja wirklich um was anderes. Hier geht's darum, dass er bewusst gelogen hat Also wir beiden haben uns jetzt die ganze Zeit natürlich über diese ganzen hanebüchenen Begründungen hier amüsiert, also halb amüsiert, möchte ich eher sagen. Aber im eigentlichen Fall mit der NFL geht es ja wirklich darum, dass er die quasi im Glauben gelassen hat, er wäre es, auch die Öffentlichkeit, dass er sich an die Abmachung nicht gehalten hat. Mein Gott, dann ist er halt, ich meine, über Cole Beasley kann man auch trefflich reden oder lästern. Und das tue ich auch fürchterlich gerne. Aber solange er die Abmachung einhält, ist es halt so. Dann muss ich Cole Beasley nicht mögen. Aber bei Rodgers liegt die Sache ja einfach tiefer, das Problem. Er hat sich an Abmachungen, die die NFL und die NFLPA zusammengeschlossen hat, an die sich alle Spieler, soweit man das weiß oder annehmen muss, halten, nicht gehalten, und zwar bewusst, weil er sie für Quatsch hält.
Und die NFL-Teams Woche für Woche bestätigen müssen, dass sie die auch einhalten und ja.
Und so weiter und so weiter, ja.
Ja, ich kann verstehen, dass die Teams letztes Jahr wegen Einhaltung der Covid-Protokolle teilweise relativ hart bestraft wurden, dann sagen so Leute, hallo?
Ja, Kendall Hinton lässt grüßen, ne? Also ich meine,
also ja, derselbe, oder die Saints oder die Raiders, ja, die ja teilweise eine halbe Million Dollar Strafe zahlen mussten und Draftpicks weggenommen bekommen haben, die werden jetzt sagen, so, jetzt machen wir mal Roger, ja? Also, das ist ja total zu Recht.
Vollkommen nachvollziehbar.
Würde ich auch so sagen, wenn es mich betreffen würde, ja? Also klar. Moment mal, wieso ich und nicht der? Aber ja, dann kommen wir mal zum, wollen wir die Kurve zum Sportlichen langsam kriegen.
Versuchen wir es mal.
Es gibt da durchaus noch Sachen, die wir besprechen müssen, die auch dann abseits des Feldes passiert sind. Aber wie wir schon gesagt haben, also wir sind Woche 9 mit dem Monday Night Game heute Nacht. Ist die Halbzeit der Saison erreicht. Und wir reden ja, für die es vielleicht bei den College Football Quarterbacks nicht verfolgen, weil es College nicht so verfolgen wie die NFL. Wir reden ja Woche für Woche über Chaos und die NFL hat sich diese Woche anscheinend mal gesagt, so, Chaos können wir auch. Wo fangen wir da an? Vielleicht mit diesem Schocker in Dallas. Ich habe gestern dieses Spiel Carolina gegen die Patriots kommentiert. Und wenn ich kommentiere, bin ich tatsächlich, ich hatte zwar nebenbei den Game Pass auf dem iPad laufen, aber im Endeffekt hast du wirklich kaum Zeit, darauf zu schauen. Und irgendwann schaue ich runter und denke so 30-0, also Dallas verprügelt die Broncos. Ja, gut, passt schon. Denver führt 30-0. Umso erstaunlicher das Ganze, und da sind wir wieder bei Sachen neben dem Platz, wo man das Gefühl hatte, die Broncos sind die letzten 10, 14 Tage als Seller aufgetreten auf dem Trademarkt und haben unter anderem Von Miller zu den Rams weggetradet. Da dachte man so für sich, okay, die Broncos ziehen ein, nur Defense und ein Verwalter-Quarterback mit Teddy Bridgewater und die Offense dazu, das reicht halt nicht. Man sammelt sich und sammelt dann Kräfte für nächstes Jahr und dann fährt man nach Dallas und prügelt die Cowboys aus dem eigenen Stadion. Erklär mir das.
Kann ich nicht. Also ich war auch der Meinung, spätestens mit dem Miller-Trade ist eigentlich klar, okay, der Start war gut, aber jetzt sind wir doch wieder im Mittelmaß angelangt und vielleicht sollte man einfach ein bisschen perspektivisch gucken, dass man das Team halt wieder in die Spur kriegt und Von Miller, dessen Vertrag ja nächstes Jahr ausgelaufen wäre, wenn ich mich nicht irre, den kann man dann eben nochmal, und das ist ja durchaus auch sehr sinnvoll, dass man den für einen ziemlich ordentlichen Gegenwert vertickt, den Vertrag ja weiterhin übernimmt, weil die Rams kriegen ja nichts mehr unter die Cap.
Und deshalb ist der Gegenwert auch ordentlich, glaube ich, damit sie halt die Salary-Kröte schlucken.
Das ist, also kriegst du nicht mehr sonst. Ne? Das für ein halbes Jahr jetzt, also oder ein paar Wochen. Und dann kommt so ein Spiel bei rum. Völlig, also wie gesagt, diese ganze Woche, die toppt das ganze Chaos im College Football eigentlich nochmal um Längen. Also diese Woche in der NFL kannst du keinem erklären. Ne?
Ich meine, ich kann mich auch nicht an so eine Chaoswoche erinnern, wenn ich ganz ehrlich bin. Also mal so ein Upset, ja.
Ich vergesse sowas immer schnell. Also
ein Ergebnis, wo du so denkst, so hä, hast du ja meistens jede Woche. Aber dass das Ding mal, dass irgendwie du nach Woche 9 dastehst und mir heute jemand sagte, der gerne auf NFL wettet, so von wegen, okay, die Saison ist für mich vorbei, weil ich bin mir mal nichts mehr sicher. Das habe ich so noch nicht erlebt.
Nee, und wenn, dann passiert sowas ja am Anfang der Saison, wo man dann viel Projektion hat, dieses Team müsste gut sein, weil, und dann...
Ja, normalerweise Woche 9 hast du also ein Gefühl dafür und in Woche 9 hat gesagt so, nee.
Also, ne, offensichtlich sind die Broncos ein bisschen der Angstgegner der Cowboys, habe ich danach gelesen, und seit 95 kein Sieg mehr, treffen sich natürlich auch nicht besonders oft, aber anyway, die Cowboys waren für mich die letzten Wochen, ich glaube, ich hatte es vor 2 Wochen hier gesagt, so ein bisschen, wenn ich jetzt tippen würde, vielleicht der größte Favorit auf den eigenen Super Bowls, obwohl natürlich die Rams in der NFC auch eine Rolle spielen können oder so, und die Buccaneers und Cardinals auch, also will ich die anderen nicht zu kleinreden, aber wenn ich jetzt mich für ein Team hätte entscheiden müssen, hätte ich wahrscheinlich gesagt Cowboys. Und dann auf der anderen Seite eben die Broncos, mit dem, was wir gerade besprochen haben, die Broncos hatten wirklich starken Gameplan in Offense und Defense. In der Offense waren sie recht lauflastig, das ist jetzt nicht neu, aber nicht planlos irgendwo hin, sondern sie haben gezielt die Edges attackiert und damit die starken Pass-Rusher der Cowboys gegen den Lauf herausgefordert. Da haben sie Lücken gesehen und die haben sie produziert. Und dazu kam halt eine große Schwäche im Tackling der Cowboys. Da hat man dann halt einen Runner wie Javonte Williams, der eben auch bekannt ist dafür, dass er eine wahnsinnig gute Contact Balance ist, dass man ihn schwer zu Boden kriegen kann, dass er immer weiter Legs churning, immer wieder noch ein paar Yards rausholt. Und das, ja, und dazu kam eben, wie gesagt, die Cowboys konnten nicht tackeln. Und das war dann ein Teil oder ein sehr relevanter Teil der Offense. Dazu hat Teddy Bridgewater eine gute Partie gespielt, ist auch öfter mal wieder tief gegangen, als man das vorher so in den letzten Wochen gefühlt erlebt hat. Tim Patrick, nur 4 Catches, aber wahnsinnig wichtige und teils spektakuläre, unter anderem eben den Touchdown gegen Trevon Diggs, gegen den Ballhawk Corner. Da hat man sich so ein bisschen seine Aggressivität und sein Gambling zunutze gemacht. Und in der Defense hat man das riskant, ist man das riskant angegangen bei den Cowboys. Man hat gesagt, naja, bei den Broncos, Entschuldigung, die Cowboys haben halt ihre Top Receiver und sie haben ihre Cornerbacks halt relativ viel 1 gegen 1 gegen diese Receiver gestellt. Fuller, Darby, Surtain bis zu dessen Verletzung, dann Nate Hairston danach. Das hat wirklich gut geklappt. Also die Broncos haben eine gute Secondary. Und natürlich, man kann über diesen Surtain-Pick bis in die Ewigkeit streiten, dass ein Quarterback sinnvoller gewesen wäre, aber das ist halt ein hervorragender Spieler. Man muss jetzt mal gucken, wie lange der verletzt ist. Da habe ich jetzt nichts zu gefunden.
Speichern Sie diese Diskussion und setzen Sie sie in wenigen Minuten fort, wenn wir über Carolina reden. Ja.
Ja. Ja, aber ja, richtig, richtig. Nur hier haben wir zumindest, ne, also bei Bridgewater können wir natürlich auch darüber reden, über Carolina. Aber gut, das ist eine andere Frage. Nur Pat Surtain ist halt ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig guter Corner schon jetzt und der Rest hat halt auch funktioniert. Und dadurch hatten sie halt mehr Kapazitäten gegen den Lauf. Sie haben Prescott gut unter Druck gesetzt, kamen nicht viele Sacks bei rum, weil dennoch, das war ein richtig, richtig gutes Spiel. Auf beiden Seiten des Balles. Wie gesagt, diese 16 Punkte sind halt Garbage Time gewesen. Das war die letzten 5 Minuten. Da stand 30-0 vorher. Und die Cowboys hatten einfach einen dieser Tage, an dem nichts klappt. Und sinnbildlich war dieser geblockte Punt, der über die Line of Scrimmage hinaus von einem Cowboy-Spieler dann berührt wurde und dann von Denver gesichert wurde und dadurch Denver im Ballbesitz bleibt. Das war sehr freakig und dachte man, okay, dann ist es wirklich, es gibt solche Tage halt. Da würde ich jetzt noch nicht zu viel draus ziehen bei den Cowboys. Es gab ja auch, am Anfang war ja Mike McCarthy überraschend aggressiv, hat 2 Fourth Downs ausgespielt, die haben beide nicht geklappt, das hat das Spiel auch so ein bisschen in Richtung der Broncos kippen lassen. Das war einfach ein Spiel, da ging nichts. Diese Tage oder diese Wochen gibt's und man muss gucken, also ich sehe die Cowboys weiterhin relativ weit oben angesiedelt. Da sollte diese Niederlage jetzt nicht so viel dran geändert haben.
Ja, und vor allen Dingen bei mir ist es halt, ich habe die Cowboys letzte Woche ja bei diesem Sunday Night Spiel gegen Minnesota kommentiert mit das Cooper Rush Spiel. Und das wirkte ja relativ souverän, ja. Ich meine, die haben die Vikings bei 1 von 11 bei Third Downs gehalten. Das hat auch mit dem Playcalling der Vikings zu tun, das absolut ideenlos und Angsthasen-Football war, aber das sah ja gut aus. Und ich habe die Broncos, weil bevor diese Game Pass-Geschichte losging, haben wir einmal einen Probelauf gemacht, der nicht live gesendet wurde. Das findet sich inzwischen, glaube ich, im Game Pass, das Spiel Raiders gegen Broncos, dass ich dann live aus London kommentiert habe, also quasi in Tottenham Stadium gewesen, ins Hotel zurückgefahren, von da an das Spiel kommentiert. Und das war das Spiel gegen die Raiders. Und da ging halt bei den Broncos so gar nichts mehr. Die wurden in der Defense auseinandergenommen. Und in der Offense Bridgewater Fehler ohne Ende. Javonte Williams eben, genau dieser Javonte Williams, bis auf 31-Yard-Lauf ist er jedes Mal in die Wand gelaufen, dass du dachtest, okay Leute, ihr habt es jetzt 10 Mal gesehen, dass ihr in die Wand gelaufen ist, bitte macht doch mal was anderes, ja. Und genau diese Broncos, nachdem sie jetzt Von Miller weggetradet haben, fahren nach Dallas und und prügeln diese Cowboys auseinander, die ja alle bisher positiv überrascht hatten.
Ja, und dann hast du auch noch in der O-Line hatten sie ja auch noch Backups drin. Quinn Meinertz, spezieller Freund aus Wisconsin Whitewater, mit schönem Fuchler und Plauze.
Ja, aber der spielt ja schon ein paar Wochen. Also,
ja, aber der hat richtig, richtig gut gespielt heute. Nee, sie hatten noch andere Backups drin. Ich musste nur auf Meinertz kurz eingehen. Beim Senior Bowl ist er aufgetaucht mit Shoulderpad und darunter halt das Jersey hochgezogen, sodass man seinen wunderschönen Bauch live erleben konnte.
Aber hat er nicht am College immer so gespielt, so nach dem Motto, er muss frei sein, damit ich gut spielen kann?
Übersteigt meine Informationen.
Ja, das ist natürlich viel mehr Info, als man je haben wollte zu dem Thema, aber ja, ich glaube schon. Also, ja. Also auf jeden Fall die Broncos. Und wir passen ja bei den Spielen wirklich auf, dass wir nicht spoilern, aber dann haben sie es uns gestern irgendwann am Ende des Spiels eingeblendet, dass das Broncos 30 und Cowboys 7 stand. Und da musste ich dann sagen, übrigens, wenn sie sich wundern, da stand mal 30-0, ne? Eieiei. Was, also, einmal abschütteln, vergessen und weitermachen dann bei den Cowboys. Das, der eine Schocker am gestrigen Sonntag. Dann der nächste Schocker ist natürlich Jacksonville gegen Buffalo. Das erinnerte nicht an Jacksonville 2021 gegen Buffalo 2021, sondern mehr so an Jacksonville, Buffalo, so ganz düstere Zeiten, so 2015, 2016, ja. Wo man das Gefühl hätte, dass da irgendwie 2-7 gegen 3-6 spielt, ja. Jacksonville setzt sich in einem Krimi mit 9-6 gegen Buffalo durch. Und unsere Freunde in den USA wurden gestern nicht müde, über Josh Allen und Josh Allen zu sprechen.
Ja, zunächst mal, wo du es gerade ansprichst, könnte man auch ein Playoff-Game der jüngeren Zeit.
Da ja, das war auch schwere Kost, das weiß ich noch. Es war ein Sonntag.
10-3 ausging für die Jaguars. Das erste Playoff-Spiel der Bills seit der Saison 1999. Als Fan habe ich das noch so ein bisschen im Kopf. Oder als ehemaliger Fan,
ich bin schon lange kein Fan. Ich weiß, dass ich auf Malta war, auch damals schon, obwohl ich noch nicht hier gewohnt habe und mir dieses Spiel angeschaut habe und gedacht habe, das ist NFL Playoff-Football. Na, danke sehr.
Ja, und ich dachte, ich habe irgendwie die armen Bills-Fans, die taten mir leid, die warten halt fast 20 Jahre darauf und dann kommt sowas bei rum, da weißt du auch nicht, ob du vielleicht lieber noch 40 Jahre das warten sollen. Anyway, dieses Spiel, du hast es gesagt, Josh Allen gegen Josh Allen, der Linebacker-Pass-Rusher Josh Allen gegen den Quarterback Josh Allen. Ich fand es, also das Spiel war nicht gut, aber hier fand ich die Defenses also stärker als bei einem anderen Low-Scorer, über den wir vielleicht heute einfach nicht reden, nämlich Miami und Houston. Da fand ich, den fand ich doch nochmal deutlich schlimmer.
Tyrod Taylor gegen Jacoby Brissett.
Gegen Brissett, genau. Aber das war nicht nur die, also da hat gar nichts gestimmt. Du kannst ja auch bei Miami die O-Line, aber bleiben wir jetzt erstmal bei diesem Spiel. Josh Allen gegen Josh Allen, also Defense Josh Allen, machte die meisten Tackles in dem Spiel auf Seiten der Jaguars, hat Josh Allen gesackt, hat ihn intercepted, hat einen Fumble recovered. Letztlich hätten die Jaguars am Ende fast noch einen zweiten Fumble recovern sollen, der ihnen aber nicht gegeben wurde. Deswegen hatten die Bills noch eine letzte Chance bei Fourth and Long. Da kann man sich, also die Bills haben jetzt haben grundsätzlich mit am meisten in der AFC überzeugt, in einer AFC, in der jedes Team sich mindestens einmal hingelegt hat, und zwar gegen Gegner, wo du es nicht unbedingt erwartest. Aber dieses Spiel hat natürlich ein bisschen Angst gemacht, weil so insgesamt eine leichte Regression in der Offense ist festzustellen dieses Jahr. Da kommt man nicht umhin. Das funktioniert nicht ganz so gut. Gerade dieses ganze Kurzpassspiel von Josh Allen in Verbindung damit, dass Buffalo immer noch nicht laufen kann, dass sie also überhaupt keine Unterstützung dadurch kriegen. Und damit eben einfach sehr, sehr abhängig von Josh Allen sind. Und ja, so ein Spiel, also hätte ja niemand mitgerechnet. Ne? Hat ja absolut niemand mitgerechnet, dass die Bills sich bei den Jaguars hinlegen. Ich glaube, die Jaguars und Urban Meyer waren selber überrascht davon, dass
Die Bills waren Favorit mit 15,5. Das ist der viertgrößte Upset in den letzten 40 Jahren oder so, wenn man nach Spread geht.
So wenig, nur gut, in der NFL sind sie immer vorsichtiger ein bisschen mit den Spreads, aber
Ja, also im College wäre es 40 gewesen, aber
Vollkommen unerklärlich, dieses Spiel.
Over-Under 49, ungefähr das andere.
sehr ungewertetes Under 9-6, das ist so die Zeit, als ich angefangen habe, Football zu gucken. Da gab es solche Ergebnisse manchmal. Dann haben sie versucht, die Regeln so ein bisschen anzupassen, damit die Offense mehr Punkte generiert. Mittlerweile sind die Regeln aber über viele, viele Jahre so angepasst worden, dass die Offense eigentlich nur noch Punkte generieren kann oder sehr leicht Punkte generieren kann. Das Spiel war, ja, speziell. Ich glaube, auch hier gilt für die Bills abhaken, nicht groß drüber nachdenken. Man muss natürlich die eine oder andere Konsequenz daraus ziehen. Und es ist, wie gesagt, ein kleiner Trend, kein großer, aber ein kleiner Trend, der die Offense betrifft, den man lösen muss. Und der sich jetzt halt hier sehr, sehr deutlich gezeigt hat. Ja, müssen wir mal gucken, wie das die nächsten Spiele, ob sie das fortsetzt oder ob die Bills da wieder in die Spur kommen. Denn eigentlich haben die natürlich einen sehr, sehr guten Kader beisammen, um einen tiefen Playoff-Run zu starten. Dann oder also da sollten wir uns jetzt von dem Spiel nicht zu sehr die Wahrnehmung trüben lassen.
Ich weiß, dass als ich angefangen habe, Football zu schauen, kurz darauf gab es irgendwie, ich weiß nicht, ob es in Frankfurt oder in Düsseldorf war, also in einem von beiden gab es das NFL-Spiel zwischen Fire und Galaxy vor 50.000 Zuschauern. Das ging 3-0 aus.
War das so ein krasses Regenspiel oder sowas?
Ey, ich habe keine, also ich weiß die Details, weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, ich war nicht vor Ort. Ich weiß nur, das ist das bestbesuchte Spiel in Deutschland, glaube ich, und es ging 3-0 aus.
Okay, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war Pittsburgh und Miami oder so.
Da wo dieser Punt in sich in den Boden
stecken geblieben, ja, ist.
Das muss 2005, 2006 gewesen sein, irgendwann in Dreh, ja, das weiß ich noch, das Spiel.
Ich hätte jetzt gesagt, ein bisschen später, aber es kann auch sein. Ich werde mich da nicht drauf festlegen.
Wo sich der Punt in den Boden bohrt, das war schön, ja. Das war 13-0, das war Regen.
Ja, unangenehm. das war wirklich ein Matschspiel, hat man ja nicht mehr so oft.
Ja, also die Bills verlieren 6-9. Wir haben jetzt nicht gehört, wie Urban Meyer das gefeiert hat. Erster Sieg der Jaguars in den USA seit über 400 Tagen. Ist natürlich auch schön. Das war dann, nee, war 2007, hast recht. Aber nicht 2005, 2006. Das Monday Night Game. Ja, auf jeden Fall, das war so dann der nächste, wo alle ungläubig drauf geschaut haben und sich gedacht haben, was läuft hier denn falsch? Dann.
Gibt's noch ein paar von.
Die Raiders fliegen an die Ostküste zu den Giants. Und auch hier müssen wir wieder das Kapitel aufmachen, was abseits des Platzes geschah. Und die Raiders eilen ja quasi von einer Krise in die nächste. Also John Gruden haben wir abgehakt und dachten, okay, das funktioniert ja bei den Raiders auch ohne ihn. Dann entwickelt sich das in die nächste Richtung, in die richtige Richtung. Und jetzt kommt was, jetzt kommen zwei Sachen. Nämlich zwei Cuts. Inzwischen gibt's einen Cut, Jan, in der zweiten Geschichte, ne?
Okay.
Nämlich die erste Geschichte, sind beides Sachen, wo man sagen muss, da haben die Raiders jetzt relativ wenig Aktien drin. Henry Rux war Montagabend anscheinend auf irgendeiner Golf-Exhibition-Anlage in Vegas und hat sich da gut gehen lassen und hat Derek Carr noch angerufen, um Golftipps zu haben und hat dabei auch nicht unerhebliche Mengen an Alkohol konsumiert und statt dann das einzig Vernünftige zu machen, das Auto stehen zu lassen und anscheinend einen Limousinen-Service anzurufen, den die NFL für Spieler anbietet, mit No Questions Asked, so nach dem Motto, holt mich ab und bringt mich nach Hause, hat er sich ans Lenkrad seiner Corvette gesetzt und ist mit stark erhöhtem Alkoholgehalt im Blut, 1,6 Promille, und stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Wohnviertel westlich des Strips von Las Vegas geheizt und es passierte das, was passieren musste. Er hatte den Wagen nicht unter Kontrolle bei 250 oder 251 km/h im Wohngebiet. Es kam zur Kollision mit einem SUV und die Fahrerin und ihr Hund sind dabei ums Leben gekommen, also 251 km/h war der Wagen unterwegs und ein paar Sekunden später haben die Airbags bei über 200 km/h ausgelöst. Man kann sich also vorstellen, was das für ein Unfall war. Henry Rux drohen jetzt 2 bis 20 Jahre Haft in Nevada für das Fahren unter Alkoholeinfluss mit Todesfolge kombiniert mit, der hat ja irgendwie noch eine Waffe dabei gehabt und schwere Körperverletzung für einen Beifahrer war auch noch dabei. Die Raiders haben nicht lange gezögert, haben sofort Henry Ruggs gecuttet und es ist anzunehmen, dass die Karriere von Henry Ruggs damit beendet wird, unabhängig der Konsequenzen, die er für sich aus dieser Geschichte tragen muss. Die einen sind die rechtlichen, die anderen sind wahrscheinlich, also er kann es nicht ungeschehen machen, also damit leben zu müssen. Und irgendwie haben wir das Gefühl, die Raiders, das haben sie nicht so ganz weggesteckt und irgendwie bei den Giants dann ein bisschen ohne Inspiration 23-16 verloren.
Ja, jetzt müssen wir das vielleicht doch nochmal trennen. Ne? Also dass wir jetzt das Spiel und diese...
Ja, aber irgendwie hat man das Gefühl, sie wird ein bisschen gehemmt.
Ja, aber das mag sein, aber ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob Gruden so befreit hat in der anderen Geschichte. Ich meine, letztlich...
Nee, aber sag mal, das Gruden-Ding haben sie gut weggesteckt, weil so wie...
die Worte drüber verlieren, denke ich, über...
Das mit dem Gruden-Ding meinte ich, sie haben sich nicht...
Mich doch ganz kurz...
Nee, lass mich nur sagen, was zur Gruden-Geschichte. Also, was in der Gruden-Geschichte meinte ich, so wie er als Leader aufgetreten immer ist bei den Raiders und so weiter, war ja die Frage, wie geht's dann, wenn so eine Führungspersönlichkeit weg war? Und die zwei Spiele danach haben ja gezeigt, es läuft ganz besonders in der Offense auch ohne ihn. Das heißt, das haben sie weggesteckt. Das meinte ich damit.
Ja, es ging nur allgemeiner um die Frage und die wurde ja, ich meinte jetzt gar nicht auf dich bezogen in den Medien, wenn Gruden weg ist, das erste Ergebnis oder die ersten zwei Ergebnisse verraten, dann dies oder jenes, das halte ich immer für wahnsinnig verkürzt und würde hier genau dasselbe sagen. Also letztlich ist diese ganze Geschichte natürlich wahnsinnig tragisch. Tragisch ist natürlich insofern das falsche Wort, weil Ruggs letztlich alle Möglichkeiten hatte, diese Situation nicht zu provozieren. Natürlich wollte er das nicht, das ist klar, aber er hat es in Kauf genommen durch rücksichtsloses Verhalten. Dafür wird er eine harte Strafe bekommen. Gefängnisstrafen sind immer hart. Da sollte man sich keine Illusionen hingeben für diejenigen, die dann immer sagen, ah, das und das ist zu wenig Gefängnis. Das, glaube ich, können nur Leute sagen, die nie im Gefängnis gesessen haben oder sich auch nicht vorstellen können, was das bedeutet.
Vor allem 2 bis 20 Jahre klingt jetzt nicht so harmlos, ne? Also.
Nee, genau. Also selbst wenn er da nicht, weil ich habe dann öfter gelesen, unter 20 darf das nicht sein. Das sind natürlich immer Leute, die juristisch überhaupt keine Ahnung haben, weil diese Range gibt es halt aus Gründen. Ne? Das heißt nicht, dass das ein Leben mehr wert ist als das andere, sondern da gibt es natürlich verschiedene Punkte, die da in Erwägung gezogen werden müssen. Und auch da, ich bin kein Jurist, ich werde jetzt nicht anfangen, hier für das ein oder andere zu plädieren, nur damit man dafür plädiert hat oder einen besonderen Tough Guy raushängen lassen kann oder ähnliches. Henry Ruggs Karriere in der NFL ist vorbei, da müssen wir uns relativ wenig Illusionen machen. Das würde mich sehr wundern, trotz aller Second Chances, die es für andere Vergehen gab. Und natürlich auch, müssen wir dazu sagen, früher gab es das öfter. Es ist nicht der erste Fall. Es ist nicht der erste Fall, dass ein Spieler am Tod eines anderen Menschen durch Alkohol am Steuer oder Drogen am Steuer oder ähnliches verantwortlich ist. Nur die Sensibilität ist da, das ist auch gut so, gestiegen. Und ich glaube nicht, dass Henry Ruggs da noch jemals wieder auftaucht. Ist halt der nächste, wenn man das aus Raiders Sicht betrachtet, der nächste First-Round-Pick, der nicht aufgegangen ist von den vielen, die sie hatten. Jetzt natürlich aus ganz anderen Gründen, nicht sportlicher Natur, aber das ist natürlich, also wir haben das ja, Nicola, wir haben das ja schon vor ein paar Wochen off-air, vor oder nach einer Aufnahme besprochen. Es ist nicht nachvollziehbar. Du kriegst all diese Chancen als NFL-Profi, nochmal mehr als was weiß ich, hier als Bundesliga-Profi oder so, dass du musst einen Anruf machen. Du hast natürlich auch das Geld, dir einen Uber zu holen oder einen Luxuskarosse oder wie du so schön gesagt hast, in Las Vegas kannst du dir auch einen Helikopter irgendwie schnell mal buchen.
Bestimmt, bin ich mir sicher.
Es gibt diese institutionelle Verankerung auch durch die NFL und durch die Teams, dass die ja wissen, was sie da zum Teil für Kapalken am Start haben. Sie wissen, hier, ruf an, ne, wie du sagtest, no questions asked, das heißt, da kannst du vielleicht auch mit jemandem dabei sein, mit dem du nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden willst, wenn du ein Star bist, da kommt nicht irgendwer, zückt da nicht irgendwie der Chauffeur mal heimlich seine Handykamera oder so. All dafür wird
gesorgt. Und genau dafür ist es da, damit sie es genau, damit sie es nutzen, ja? Ja?
Bis, und ich finde das gut, ich finde, also, das ja. Keine Kritik, ich finde das gut, dass es das gibt, weil dieses Problem offensichtlich, und das ist jetzt kein Vergleich wieder mit irgendwie gut und böse oder so, aber es ist in den USA und es ist bei US-amerikanischen Profisportlern virulenter als in Europa. Das, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja keine...
Nicht nur bei den Sportlern, Trainer und Owner ja genauso.
Ja, ist richtig, ist richtig. Wir reden nur gerade über Sport. Natürlich, auch sonst.
Das hier ja, der Owner der Colts, der mit der vollgepumpt mit Medikamenten am Steuer erwischt wurde, das ist kein Deut besser.
Nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Und letztlich ist es, und das muss man auch ganz klar sagen, ist es natürlich auch Pech für Henry Rux. So blöd es klingt, das ist ja natürlich nicht der einzige Fall, der sich vollkommen zugedröhnt hinter seine Luxuskarosse setzt oder das Steuer derselben und mit ordentlich Speed mal zeigt, was das Ding so drauf hat, was der Motor so kann. Das ist ja nicht der einzige. Das Pech ist natürlich ein blödes Wort, weil das größte Pech hat natürlich das Opfer. Das ist ja überhaupt keine Frage. Nur das passiert andauernd. Das passiert andauernd. Und immer wieder wird ja dann auch mal einer rausgegriffen. Meistens eben, Gott sei Dank, glimpflicherweise gehen die meisten Unfälle, sind wenn dann Unfälle, kleinere Unfälle oder es gibt gar keinen Unfall erst, sondern der schlingert da irgendwo rum oder wird mit erhöhter Geschwindigkeit irgendwie dann rausgenommen. Das ist, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe also nichts daran, weil es gibt keinen einzigen Grund. Man kann für viele Sachen, die dann bestraft werden, irgendwo Gründe oder Motivationen finden. Hier gibt es schlicht keinen, weil es gibt die Möglichkeit. Es ist nicht so, ja, sonst komme ich nie nach Hause und ich musste dann oder so. Was auch, was auch keine Entschuldigung wäre. Aber hier gibt es nicht mal das. Es ist die einzige Möglichkeit ist, oh, ich merke, ich meine, es war ja jetzt auch nicht gerade nur, was weiß ich, ein halbes Bier über dem Strich oder so, sondern der ist vollkommen zugedröhnt, hat nicht gesagt, ich kann ja einmal, ich rufe da kurz an, dann hole ich mich gleich ab, alles gut. Würde man doch, ich verstehe die Logik dahinter nicht mal.
Er war mit seiner Freundin unterwegs und beide sind Eltern einer 3-jährigen Tochter.
Ja, und mal davon abgesehen, ich meine, der hat ja fast Glück, dass er nicht auch draufgegangen ist. Ne? Ja. Also ob das jetzt Glück ist, also er wird jetzt ja, das hast du ja schon gesagt, er wird mit einer Schuld leben müssen, die er erstens nie wieder gut machen kann und die ihn zweitens wahrscheinlich sein ganzes Leben lang begleiten wird. Denn wir sollten jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass ihn das komplett kalt lässt. Dazu kenne ich ihn, das möchte ich ihm nicht unterstellen. Aber also es ist wirklich unbegreiflich für mich. Da stehe ich vor und denke, ich versuche Motivationen für die eine oder andere Handlung zu finden, die ich schlimm finde, das ist Soziologenkrankheit, aber wo ich versuche irgendwie zu verstehen, was den Menschen geritten hat dazu, aber hier verstehe ich es nicht, weil es gibt sozusagen überhaupt keine Logik dahinter, dann zu sagen, lass mal hier einmal kurz wirklich den Bleifuß machen, mal testen, was der Motor so alles kann oder was, warum? Bin ich wirklich verzweifelt, also das Wollen wir ganz kurz, ich komme gleich zu dem Spiel, aber wollen wir ganz kurz, weil du es ja vorhin auch angesprochen hast, die andere Nummer auch kurz jetzt abgreifen, damit haben wir die Raiders Headcases durch.
Ja, und zwar geht's um Cornerback Damon Arnett, Zweitrundenpick 2020.
Erstrundenpick auch.
Echt?
Ja, Arnett ist in der ersten Runde gepickt worden. Das war der große Schocker.
Haben sie zwei Erstrundenpicks jetzt gehört?
Ja, die hatten ja das eine oder andere, den einen oder anderen mehr. Aber ist auch.
Okay, auf jeden Fall gut. Dann der zweite Erstrunden-Pick. Also ich dachte, es wäre ein Zweitrunden-Pick. Aber weil ich dachte, sie hätten Rux gezogen und danach Arnett und ich wusste nicht mehr, es ist in der gleichen Runde. Aber egal. Wurscht. Spielt für die Geschichte keine Rolle. Der ist aufgefallen durch ein Instagram, TikTok oder was auch immer Video, wo er irgendwie mit einer relativ beeindruckenden Waffe durch die Gegend hantiert und irgendwie irgendwelchen Menschen droht, dass er sie umbringen will und das war so ein bisschen das war so ein bisschen verstörend, das Ganze zu sehen und das war anscheinend verstörend genug, dass jetzt die Raiders gesagt haben, there have been a series of bad decisions over the last year or so, but we cannot stand for the video of Damon with a gun threatening to take a life. The content was unacceptable, contrary to our values, and our owner, Mark Davis, also ich zitiere gerade Mike Mayock, has been very clear and very consistent that this is not how we will conduct ourselves in this community. The bottom line, the Raiders will not tolerate this type of behavior. Und damit haben wir jetzt den zweiten Erstrundenpick von 2020 also gecuttet, ohne Rücksicht auf Verluste. Der war auf Injured Reserve aus anderen Gründen und hatte selber einen Fall von Fahrerflucht, der auch noch aufgearbeitet.
Der hat mehrere Karren, die er sich geliehen hat, hat er irgendwie geschrottet oder zumindest damit Unfälle gebaut. Also
und das sind halt beide, also der wenn wir von Rux reden, das ist von Alabama als Erstrundenpick zu den Raiders. Wenn wir von Arnett reden, dann ist es von Ohio State als Erstrundenpick zu den Raiders. Das sind beides Jungs, die wirklich, also bei denen footballtechnisch alles geklappt hat, schmeißen sie es weg.
Ja, also wie gesagt, Arnett hat man war ein ziemlicher Schocker, dass der in der ersten Runde gedraftet wurde. Der ist auch schon ein bisschen älter gewesen und ist eine schlechte Combine-Zeit gelaufen. Da hieß es ein Jahr, vielleicht war er verletzt oder so. Ist auch egal, hat auch im Feld nicht das gezeigt, was sie sich erhofft haben, aber spielt alles keine Rolle eigentlich. Also das ist, die Erstrunden-Picks verdeutlichen eigentlich nur, dass die Raiders da offensichtlich ja zweimal in nicht sportlicher Hinsicht oder zumindest nicht nur in sportlicher Hinsicht ziemlich ins Klo gegriffen haben. Also da das war ein Spieler, der ich schon so ein bisschen als Headcase galt, schon zu Ohio State Zeit. Man hat das offensichtlich fortgesetzt durch diese verschiedenen Unfälle, die er mit Autos gebaut hat. Und jetzt da irgendwie dieses Video angeguckt, wo er da irgendwie mit einem Waffenarsenal und auch also ich kenne mich mit Waffen überhaupt nicht aus, aber er hat ja wohl gesagt, sag mal so, war jetzt kein kleiner Colt, den er da mal rumgewedelt hat, sondern das waren schon also ordentliche Kavenzmänner, wo er dann irgendwie davon redet, dass er irgendwen dem das Leben nehmen muss oder ihn killen muss. Was soll ich dazu sagen? Es gibt Probleme, die NFL, und dazu gehört insbesondere natürlich das Driving Under Influence, aber auch einige andere Probleme, auch Probleme mit Waffen, die NFL sicherlich ein bisschen mehr angehen müsste, auch dafür nochmal stärker Sensibilität zu wecken, weil ich frage mich natürlich auch, was in solchen, also hier frage ich mich aus anderer Hinsicht, also bei Rux macht die Aktion her Logik, hier frage ich mich, warum lädt er das hoch? Also ich meine, was denkt er sich? Was denkt er sich, wie das ankommt? Ja, ich fuchtel hier mal mit echt sehr, sehr harten Wummen rum und bedrohe dann irgendwelche Leute, die ich zwar nicht näher erwähne, aber die ich irgendwie Stress habe, erstmal damit, dass ich sie killen werde und denke, das ist eine gute Idee, das erstmal dem Internet preiszugeben. Da muss man natürlich, also sehr viele Fragen stellen sich da und ich glaube nicht, dass ich eine einzige davon beantworten kann. Vielleicht mal, also bei den Raiders, das ist natürlich eine Saison zum Vergessen.
Ja, oder du hast zum Vergessen, ne? Wenn man den Rest anschaut, ist, also wenn man ein bisschen weiter, wenn man ein bisschen tiefer schaut, also Lynn Bowden haben sie ja schon letztes Jahr weggetradet und ja, also das war ja zum Vergessen.
Ja, also das ist jetzt ja nicht die erste. Ich meine, sie hatten ja nun durch diverse Trades, durch Khalil Mack, durch Cooper und so weiter, hatten sie natürlich auch eine ganze Menge Draftkapital und dann eben den sogenannten Draft-Guru Mike Mayock, wo man natürlich ein bisschen sich fragen muss, wie viel hat er da eigentlich Einfluss gehabt, wie viel ist das doch alles Gruden gewesen, als Cheffe hat er ja auch das ein oder andere Mal angedeutet. Gut, ist auch eigentlich letztlich egal, wer dafür verantwortlich ist. Es ist natürlich jetzt, also Rux, eine tragische Geschichte, einfach weil es ein Opfer gab. Arnett ist einfach ein Headcase, da gibt's nichts groß zu diskutieren.
Ah, Arnett ist der Kelly Mac-Pick, okay, gut.
Nee, also ist das noch ein,
ist ja, das noch der Mac-Pick? Das ist noch ein Kelly Mac-Pick.
Ja, anyway, es ist wie es ist. Und dann kommt jetzt kommen wir mal zum Sportlichen zurück, auch wenn dieser Break immer nicht so leicht fällt, weil letztlich ist es doch relativ banal, dass man jetzt über irgendwelche sportlichen Leistungen auf dem Feld redet, wenn man vorher darüber geredet hat, dass jemand eine Frau totgefahren hat. Die Raiders verlieren das Spiel gegen die Giants. So ein bisschen das typische zweite Saisonhälfte Raiders Trap Game. Oder auch andersrum, die Giants gewinnen, obwohl Daniel Jones seinen üblichen Fumble auch produziert hat, das darf nicht fehlen.
Die Giants sind 3-6, die beste Bilanz der letzten 5 Jahre.
Das kannst du Sal erzählen.
Also, das habe ich schon.
Die Raiders werden sich ärgern, die haben wirklich einige Chancen vergeben, Chipshot, Field Goal, 3 Turnovers. Letztlich waren es wirklich die beiden Picks von Xavier McKinney, von dem Safety der Giants. Freue ich mich sehr für, also für ihn persönlich, einfach weil ich liebe spielintelligente Safeties. Er ist ein extrem spielintelligenter Safety, hat beides Mal wirklich hervorragend gelesen, das Play, schulbuchmäßiger Break vor den Receiver, aber das sind natürlich auch Würfe, die Derek Carr nicht nehmen darf. Der zweite war ewig in der Luft, der hing da und wurde dann abgepflückt. Insgesamt war das kein gutes Spiel von Carr. Das war also wirklich der erste größere Rückschritt wieder und die hat er ja immer wieder drin, darum wird auch über Carr, das Buch wird nicht geschlossen werden, glaube ich, wie man Derek Carr einschätzt. Ich meine, am Ende hatten die Raiders ja noch die Chance, das zumindest in die Overtime zu kommen mit 7 Punkten Rückstand und in der Red Zone, aber dann gab es den Strip Sack von Quincy Roche, Late Round Pick der Steelers dieses Jahr von Miami, der nun bei den Giants halt untergekommen ist und eben das spielentscheidende Play macht. Ja, schön für die Giants, dass sie irgendwie mal ein bisschen aus diesem Tief zumindest rauskommen und das ein oder andere Erfolgserlebnis feiern können, obwohl es natürlich jetzt für die Saison nichts groß wird. Für die Raiders ein ziemlicher Rückschritt, denn ich denke, das Spiel haben sie vorher schon als Sieg abgebucht eher. Ja, so kommt es manchmal.
Eine Division, wo jetzt alle Teams einen Winning Record haben, was ja also zusammen mit der AFC North, ich kann mich an irgendein Jahr erinnern, wo die Chargers mit 8-8 irgendwie Divisionsletzter waren. Also ja, die Broncos sind 5-4, die Raiders sind 5-3, zu den Chiefs kommen wir gleich und zu den Chargers auch, aber ja, diese Woche hat das mal dafür gesorgt, dass alle wieder zusammengerückt sind und ich meine, uns freut es natürlich als neutrale Beobachter, aber tatsächlich stellt sich dann global die Frage natürlich, so wirklich, wenn ich dich jetzt fragen würde, bevor wir die nächsten Spiele besprechen, weil wir natürlich über Baltimore und Tennessee auch noch sprechen wollen, aber so wirklich, das Team der AFC gibt's nicht, oder?
Nee, das gibt's immer für 2 Wochen und dann
ja, genau.
Gibt's irgendeine Niederlage und dann ist es erstmal, dann denkt man, nee, also, oder 2 Niederlagen, ich meine, die haben ja fast alle, also Baltimore und Tennessee haben 2 Niederlagen, aber auch zwischendrin weniger glorreiche Spiele. Ich würde gefühlt gerade, auch wenn das jetzt auch nicht immer gut aussah, wenn ich mich jetzt auf eins festlegen müsste, was ich nicht wollen würde, aber wenn ich es müsste, wäre es Baltimore. Aber letztlich verrät das oder könnte das uns natürlich auch einfach nur darauf hinweisen, dass die Playoffs in der AFC mega spannend sein könnten, weil da
sehr auch in der NFC
aufgrund, klar, da gibt's auch die
auf der NFC aufgrund der Klasse und aufgrund der Ausgeglichenheit, der Unvorhersehbarkeit und der Ausgeglichenheit.
Ja, genau. Und in der NFC ist es dann doch eher so, also da wird es dann qualitativ vielleicht ein bisschen hochwertiger. Auch die ist ja klar, ich meine, die meisten Teams kassieren irgendwo mal eine unnötige Niederlage. Das ist ganz normal. Das tut auch der spätere Super Bowl-Sieger in den meisten Fällen. Nur die AFC, da fragt man sich natürlich, die Schwankungen sind einfach sehr krass von allen diesen vermeintlichen Spitzenteams. Und von daher, was uns da blüht, können wir wahrscheinlich noch gar nicht absehen.
Ja, ja, vor allen Dingen, weil das halt nicht, ein Upset gibt's immer. Ja. Aber das sind so, gibt's ja auch im College, aber das ist so, Ohio State verliert mit 40 Punkten bei, was war es bei Iowa, bei Purdue, waren das? Also wirklich so ein Katastrophenszenario, wo du denkst, das ist halt keine normale Niederlage, das ist schon eine, wo du das Gefühl hast, was denn da passiert, ja, wir sind bei euch kaputt. Also wenn die Ravens von den Bengals auseinandergenommen werden, wenn Tennessee gegen die Jets verliert, ja. Wenn, weißt du, also.
Ja, es gab dieses Spiel, wo Iowa die mit glaube ich, 30 Punkten geschlagen hat. Das Purdue-Spiel war auch großartig, wo sie Rondale Moore nicht in den Griff bekommen haben. Aber bleiben wir heute mal bei der NFL. Es ist komplett seltsam, was da passiert. Vor 2 Wochen hatten viele gedacht, naja, die Bengals, das sieht jetzt schon richtig gut aus, jetzt nach den letzten 2 Wochen mag man das nicht mehr so richtig sagen. Und ja, man hat natürlich so ein paar Bottom-Feeder, wo man sich schwer tut, die irgendwie damit einzubeziehen. Aber wenn man sich dann wieder vor Augen hält, dass die Jets halt die Bengals schlagen und dass die Jaguars die Bills schlagen, dann weiß man auch nicht mehr so genau.
Ja, die
kommen wir mal zu den Spielen
vielleicht. Die Jaguars freuen sich natürlich, weil zweiter Sieg gegen die AFC East, also vielleicht beantragen sie ja quasi da in diese Division reinzukommen, weil das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Das heißt, es blüht uns irgendwann noch ein Jaguars Jets oder zweiter Weihnachtstag. Na, frohe, schöne Bescherung.
Feinste Unterhaltung.
Das wird auch ganz groß. Dann bleiben wir im 19 Uhr. Du hast es schon gesagt, Cleveland verprügelt Cincinnati 41-16. So viel zu den Lobhudeleien auf Cincinnati, ne?
Ja, und also das hätte ich nicht erwartet, nicht in der Form und auch nicht nach der Niederlage der Bengals gegen die Jets. Ein bisschen eher mit einem Bounceback-Game gerechnet und bei den Browns gab es ja auch ein bisschen Unruhe, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, ob wir das oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, ob du mich da hinführst.
Ja, ja, ja.
Wie gesagt, leg mich da ganz in deine Hände. Ja, war ein herausragendes Spiel der Browns in Offense und Defense. In der Offense hat ja so ein bisschen der Oldschool-Approach, Big Play Running mit Nick Chubb, der ist eindeutig wieder fit. Das kann man nicht anders sagen. Da waren ein paar echt spektakuläre Runs dabei. Play Action und dann eben ab und zu mal ein tiefer Shot. Jetzt nicht übermäßig viel, aber das Ding auf Peoples Jones war natürlich spektakulär. Mit dem klappt das offenbar besser als mit einem anderen ehemaligen Receiver der Cleveland Browns. Wir mussten aber gar nicht so viel tun in der Offense wie üblich, denn die meiste Zeit hatten die Bengals den Ball, aber haben nicht so wahnsinnig viel draus gemacht. Was auch daran lag, dass die beiden Cornerbacks, das Denzel Ward und der Rookie Greg Newsom, wirklich ein super Spiel gemacht haben gegen Jamar Chase und T. Higgins. Das sieht man in den Statistiken nicht mal so, wie es war. Also Chase hat 6 für 49, das zeigt sich schon, dass er nicht viel Tiefes fangen konnte und auch nicht seine üblichen Yards after Catch Skills ausspielen konnte. Aber da waren ein paar perfekte Pass Breakups bei. Also es gab diesen einen
6 Ball. Catches bei 13 Targets, ne?
Also. Naja, da ist einen tiefen Ball auf Chase, wo Newsom sich wirklich von der komplex und richtig, richtig gut gelaufenen Route von Chase nicht verladen lässt, dranbleibt und dann den Ball abfährt. Big Play überhaupt war natürlich der 99-Yard-Pick-6 von Denzel Ward, wo er da vor die Outroute cuttet. Was mir jetzt ein bisschen in einigen Spielen schon übel aufgestoßen ist, ich schätze Joe Burrow sehr und ich glaube, dass das ein wirklich, wirklich guter Quarterback ist und auch noch besser werden kann, aber die Menge an Turnovers und auch die Menge an What-the-fuck-Turnovers ist mir momentan ein bisschen zu hoch. Es sind immer wieder unnötige Interceptions dabei. Diese gehört eben auch dazu. Den darf er da nicht werfen. Diesen war, glaube ich, auch auf Chase, dieser Out. Den darf er das so spät nicht mehr oder da nicht mehr werfen, der darf auch nicht so platzieren. Das soll nichts von Denzel Wards Leistung nehmen, weil über das ganze gesamte Spiel exzellent, aber das fällt mir jetzt ein paar Mal bei Burrow auf, dass er viele spektakuläre Plays hat. Gerade eben diese Connection mit Chase ist ja wirklich oft eine Augenweide, aber eben auch das ein oder andere Mal eben wirklich Entscheidungen trifft, wo er dann, was weiß ich, auch ein Linebacker in der Middle-Hook-Zone übersieht, der da einfach steht oder so. Weiß ich nicht. Also das muss er auf jeden Fall ein bisschen reduzieren. Denn eigentlich denke ich, ist die Offense der Bengals ist schon schön anzuschauen. Aber das und er produziert ja auch gut. Er ist ja ein guter Quarterback und auch schnell ein guter Quarterback in der NFL geworden. Aber das ist ein bisschen fraglich. Und dann kam dazu natürlich, dass die Browns wirklich immer wieder auch, die haben halt relativ viel geblitzt. Immer wieder auch mit Troy Hill mit ihrem Nickel DB. Walker, der Linebacker, hat auch einen Sack gehabt. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Also, dass sie immer wieder dann auch die O-Line der Bengals, die ja weiterhin immer so ein bisschen trotz allem eine Schwachstelle ist und Burrow unter Druck gesetzt haben, dann natürlich auch zu überhasteten Würfen gezwungen haben.
11 Interceptions, das ist Sam Darnold Territory, da willst du natürlich nicht sein.
So viele schon, krass, das habe ich jetzt. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber das bestätigt so ein bisschen die.
Eine mehr als Mahomes und genauso viel wie Darnold. Der Unterschied zwischen Darnold und Burrow sind halt 13 Touchdown-Pässe. Darnold halt 7 und Burrow hat 20.
Ja, Moment, wollen wir jetzt auch nicht mit Sam Darnold vergleichen. Das ist natürlich, also nur das Problem ist, dass das wirklich eigentlich, finde ich, gutes Spiel von Joe Burrow, dass das so ein bisschen quasi getaintet wird, dadurch, dass er immer wieder auch so. Also bei Mahomes waren ja viele sehr unglückliche Interceptions bei, irgendwelche Tip-Balls oder dann irgendwelche Freak-Bounces. Hier sind es echt auch schlechte Entscheidungen oft und auch ein paar schlechte Würfe.
Und 25-6 hat er genommen, aber die Cincinnati O-Line ist ein Thema für sich.
Richtig, und ich meine, das ist natürlich auch, also muss man ja auch sagen, das ist natürlich gut gewesen von den Browns, ein guter Gameplay, dass sie das so ausgenutzt haben. Sie haben natürlich damit extrem auch ihren Corners vertrauen müssen. So ein bisschen ähnlich, obwohl es schematisch nicht ganz dasselbe war wie bei den Broncos, aber das hat halt hervorragend geklappt. Und wenn die beiden fit sind, jetzt hatten sie ja einige Spiele, wo sie entweder auf Ward oder auf Newsom oder sogar auf beide verzichten mussten, wenn die fit sind und die anderen Corners, die dann gespielt haben, halt die Depth sind, dann ist das schon eine ziemlich, ziemlich nette Unit.
Also, das Duell in Ohio geht, war das Teil 1? Ja, ne? Die spielen nochmal gegeneinander.
Müsste es, aber ich bin gerade so tief bin ich in den Schedules leider nicht
drin. Ja, die spielen am letzten Spiel dann nochmal gegeneinander. Also ja, Teil 1 geht an die Browns bei der Rückkehr von, also beim ersten, genau, beim Duell der Ohio-Teams für Joe Burrow, der bevor bei LSU war, ja bei Ohio State war. So, also Dallas Denver haben wir besprochen. Miami Houston haben wir gesagt, besprechen wir nicht. Miami mit dem zweiten Sieg, ole ole. Was war los zwischen den Saints und Atlanta? Ich hab nur die Zwischenstände zwischendurch angeschaut, dachte so, aha, aha, aha. Und dann haben wir am Ende reingeschaltet und sehen Langpass auf Patterson und dann beinahe Fumble vom Field Goal und dann das Field Goal zum Sieg. Und dachte so, naja, aber ich bekam viele Menschen kurz davor, dass die Falcons wieder Falcons-Dinge tun. Aber ich habe mich geweigert, ein bisschen nachzuschauen, was da passiert ist.
Ja, es sind die neuen Falcons. Sie geben 18 Punkte Vorsprung in einem halben Viertel ab, in der zweiten Hälfte des Fourth Quarters und gewinnen dann dennoch mit einem eigenen Comeback vom Comeback, wenn man so will. Ja, dicke Überraschung hat man nach dem letzten Auftritt der Saints sicherlich nie kommen sehen. Kann man, also ich hätte da nie mit gerechnet. Die Falcons haben das dreieinhalb Viertel wirklich recht gut gemacht. Sie haben sich halt in der
Defense. Ja, wie so oft, ne?
Ja, aber wirklich, also fand ich wirklich eine sehr, sehr saubere Leistung. Haben sich auf Alvin Kamara und den Run und seine Catches konzentriert, haben den versucht aus dem Spiel zu nehmen, damit halt logischerweise der Ball eben in Trevor Siemians Händen bleibt. Und der hat halt, ja, im Pass den Ball auch wirklich nur sehr inkonstant bewegen können. Haben halt überraschend viele Blitzes von verschiedenen Positionen dann mal eingestreut, um ihn zu schnelleren Entscheidungen zu zwingen. Das sah alles ganz, ganz solide aus. Und auf der anderen Seite haben sie halt einen Fokus auf relativ schnelles Passspiel gehabt, was auch sehr viel Sinn gemacht hat, da die O-Line voraussichtlich gegen die D-Line der Saints unterlegen ist. Und das hat sich bewahrheitet. Und man muss dazu sagen, auch bei Pressure, Matt Ryan war ungewöhnlich mobil, so habe ich ihn selten gesehen. Der hat sich mehrfach da irgendwie befreien können, einen Sidestep machen können, irgendeinem Rusher ausweichen können oder ähnliches. Da war die Rückkehr von Russell Gage als vollwertigen Teil der Offense war wichtig. Der hat Coverage von Patterson und von Kyle Pitts weggenommen. Waren ein paar nette Playdesigns dabei. Ich frage mich trotzdem, warum die Falcons überhaupt noch laufen. Also, dass sie das überhaupt immer wieder probieren. Du kannst dir ja mal die Statistiken angucken.
25 Läufe für 34 Yards, 1,4 im Schnitt und ein Touchdown durch das Running Back Wunder Matt Ryan.
Ja, da hat er ein Rollout reingelaufen. Aber also seitdem sie eben Freeman und Coleman als Kombi nicht mehr haben, ist es einfach nichts. Und ist auch völlig egal, wen sie da hinstellen. Jetzt haben sie auch meiner Meinung nach, also Cordarrelle Patterson ist ein sehr talentierter Spieler, aber jetzt nicht als reiner Running Back.
Wo ist die DVD-Offense, wenn man sie braucht?
Nein, aber jetzt mal ganz, ganz kurz, ich frage mich das wirklich, das war ja letztes Jahr schon mit Todd Gurley, gut, der war natürlich auch völlig dann.
Toast, ja.
Warum läufst du denn? Versuchen sie irgendwo einen vierten Versuch und eins und man ahnt schon, mach das doch jetzt nicht, lauf doch jetzt nicht mit Mike Davis, der wirklich auch wieder nicht so ein gutes Spiel gemacht hat. Und aber eben mit dieser O-Line auch davor und was passiert, der wird natürlich irgendwie für, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, für -3 Yards gestoppt und keinen hat es überrascht. Also das sind einfach bei keinem Team sind diese Runs so sehr verschenkte Downs wie bei den Falcons. Ja, und dann war eigentlich das Spiel durch. Also die haben Simeon gesackt, Sack Fumble, ein langer Return von Steven Means, dann haben sie den Touchdown, das war glaube ich der zweite Touchdown von Zacchaeus, da haben sie dann gemütlich 24-6 geführt. Ja, noch 10,5 Minuten zu spielen. Für die meisten Teams wäre das dann gelaufen, aber dann hat das Gezitter begonnen. Dann war wirklich alles vergessen. Tackling, Disziplin, ja, mehrere dumme Strafen gehabt, was weiß ich, ein Late-Hit beim Punt-Return oder ein Roughing the Passer beim Sack, wo Dion Jones irgendwie wie, was weiß ich, so ein Springaufmännchen da irgendwie hochspringt und erstmal Simeon am Kopf abräumt, war kein schweres Ding, aber das wird halt heutzutage gepfiffen, musste wissen, hätte auch einfach ihn sacken können, aber wollte irgendwie diesen Sprung-Move machen, weil er wahrscheinlich Angst hatte, dass Simeon den Ball noch irgendwo hinwirft. Wie auch immer, solche Nummern waren dann plötzlich wirklich reihenweise dabei und die Secondary hat halt plötzlich riesen Lücken gehabt, was weiß ich, haben Prevent gespielt oder so und dann, naja, Prevent prevents you from winning, Klassiker. Und die Offense hat überhaupt nichts mehr hingekriegt, weil Verwaltermodus, wir können ja vielleicht einfach versuchen zu laufen, das habe ich gerade schon erklärt, dass das nicht so eine gute Idee ist und haben dann irgendwie noch versucht, irgendwie 3 kurze Pässe einzuflechten, wo dann aber, glaube ich, 2 von in Sacks endeten oder so oder in Raumverlust durch den Pass. War klar, dass die Saints da dann wahrscheinlich ein bisschen aggressiv agieren werden. Und ja, und dann haben die Saints halt in 0,nix 3 Touchdowns gemacht und dann sah das Spiel plötzlich ein bisschen anders aus. Und das Ergebnis auch. Und als alle denken, ja, same with Falcons, ich habe es ja auch gleich bei Twitter so kommentiert, ja, die Falcons mal wieder, also ich mache es eigentlich nur immer mit Falcons Punkt, holt Ryan dann den langen Ball auf Patterson raus. Und ich meine, eigentlich, ich habe es wirklich gecallt, glaub es mir oder nicht, ich habe gesagt, das wäre so klassisch, wenn die jetzt fumblen würden in Field Goal Range. Und was passiert? Mike Davis lässt einen Ball fallen. Hat halt unfassbar viel Glück, dass er selbst oder ein O-Liner, ich weiß nicht mehr, drauf fällt. Und dann war eigentlich wirklich...
Ja, und dabei waren wir schon im Aufarbeiten der letzten Jahre so weit, dass wir nicht in die Endzone laufen, sondern da schön stehen, zum Field Goal, zum Kick, zum Sieg, dass die Saints den Ball auch nicht mehr bekommen. Ja?
Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, er hatte ja wirklich, man merkte auch,
der hat das Ding getragen, wie als würde ein Teller, als würde er so ein bisschen
getänzelt, yeah. Ist aber dann nicht, was soll ich jetzt machen, irgendwie geht mich auch keiner an, bis dann der Punch auf den Ball kommt, also da müsste wirklich das, ich wäre kein guter Trainer, da bin ich bei dir und Christian, also ich glaube, der hätte bei mir die nächsten 3 Spiele nicht zu suchen, also Fehler können passieren, aber das war halt mit Ansage. Und ich fand es natürlich auch klassisch, dass sie dann einfach die Kneel-Downs gemacht haben. Hätten sie wahrscheinlich von Anfang an machen sollen. Weil guten Kicker haben sie ja. Ja, und plötzlich, also klingt komisch, aber ist so, die Falcons sind wieder so im erweiterten Playoff-Rennen dabei. Ne? Also und man muss sagen, die Offense, also wenn die, das, was Matt Ryan da zeigt die letzten Wochen, ist deutlich besser als am Anfang. Am Anfang hatte ich wirklich gedacht, der ist done. Das sieht jetzt, also ich meine, der wird jetzt nicht plötzlich einen Monsterarm kriegen, aber das sah doch relativ gut aus und ja.
Vielleicht musste es sich einfach zwischen neuem Coaching-Staff und Player-Base finden, keine Ahnung.
Ja, aber jetzt müssen sie irgendwie noch versuchen, dass sie auf den Lauf ganz verzichten, ohne damit für die Pass-Rusher zu beliebig zu werden. Das wird sich zeigen, ob das gelingt, aber ja, und ich meine, sie haben in der Defense mit AJ Terrell, der haben wirklich, also der macht wirklich eine super Saison, spielt der. Das war einer der großen Lichtblicke. Der hat wirklich quasi auch wieder in diesem Spiel wieder gar nichts zugelassen. Müssen halt noch einen anderen Corner finden. Auf Fabian Moreau haben sie sich dann irgendwann geschmissen, die Saints, und auch mit relativ viel Erfolg geschmissen. Aber da sind so ein paar Bausteine da. Das Problem ist natürlich, dass der wichtigste Baustein jetzt ja schon nicht mehr ganz der jüngste ist und auch nicht so aussieht, als ob er jetzt noch, sagen wir mal, die Tom Brady späte Karriere macht. Aber schauen wir mal, vielleicht ist zumindest, sagen wir mal, der Kampf um die Playoffs, ob die dann klappen oder nicht, ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber der Kampf um die Playoffs ist ja durchaus nicht ausgeschlossen, gerade wenn man sieht, dass in einigen anderen Divisionen der NFC doch, sagen wir mal, dass viele Teams mit vielen Niederlagen auf den Plätzen 2 bis 4 sich tummeln.
Müssen sie halt einen Passing-Spezialisten mit Atlanta-Vergangenheit holen, einen gewissen June Jones, wenn sie nicht mehr laufen wollen.
Ja. Oder sie holen sich Sarkisian zurück, nachdem Sal ihn bei Texas entlassen hat. Aber
ich glaube, Sal fährt ihn persönlich nach Atlanta.
möglich.
Das lief auch fantastisch. So, 19 Uhr Slot haben wir noch Patriots gegen Carolina. Das Sam Darnold Disaster Game, möchte ich sagen. Ich meine, die Patriots machen 2 Fehler in der ersten Halbzeit, Sack Fumble und Interception Mac Jones, aber die Offense der Carolina Panthers bekommt den Ball an der 30-Yard-Linie zweimal serviert und macht daraus 6 Punkte und das war's. Und die Patriots lassen sich aber nicht aus der Ruhe bringen und machen ihre Punkte, und als dann die Carolina Offense langsam anfängt, den Ball zu bewegen in der zweiten Halbzeit, kommt das, was kommen muss. In der Red Zone wirft Sam Darnold eine Interception, 88 Yards. Interception, Return, Touchdown von J.C. Jackson, und ab da ging es dann nur noch südwärts für die Panthers. Die Patriots mussten gar nicht mal so viel machen, aber wei, wei, also ich meine, es war schwer anzuschauen, was das Sam Darnold produziert hat. Also, und dass Christian McCaffrey jetzt wieder dabei ist, hat jetzt nicht den riesen Unterschied gemacht. Das Ding hat keine Zukunft.
Nein, das hat keine Zukunft. Das muss man.
Also, so leid es mir für ihn tut, ja. Und die ersten 3 Spiele hatte wirklich Hoffnung, dass es vielleicht doch besser wird, aber nee.
Nein, das hat keine Zukunft. Das muss man jetzt so deutlich sagen. Das war eine fürchterliche Leistung. Ich bin ja jemand, der sich zu allzu deutlichen negativen, positiv bin ich oftmals schnell dabei, aber negativen Statements nicht hinreißen lässt. Aber da schrieb ich irgendwann während des Spiels gestern terrible. Und ich glaube, das trifft es nach wie vor ganz gut. Also das war ja nicht nur die Interceptions, sondern was für welche. Also dieses Ding, was dann zum Pick 6 retourniert wird, da...
Also beim Segeln bei Olympia hat es damit eine Medaille gewonnen mit dem Ball?
Ja, ich meine, der einzige Spieler, der daneben war, glaube ich, Abdullah, und den überwirft er um 5 Yards oder so, oder unterwirft irgendeinen Spieler in der Endzone um 10 Yards, also das, was auch immer. Und dann, das war ja nicht die einzige, dann ging der Spaß ja erst richtig los. Also das war eine ganz, ganz fürchterliche Vorstellung. Und ja, was machen wir jetzt? Ne? Ich meine, der hängt den ja, den Panthers ja auch 2022 noch finanziell in der Backe. Die müssen sich auf jeden Fall jetzt was überlegen. Das Problem ist, dass sie jetzt ja schon das ein oder andere Mal auch gesehen haben, dass PJ Walker, der Backup, jetzt auch höchstwahrscheinlich nicht die Lösung ist. Das heißt, die müssen die Saison jetzt irgendwie zu Ende spielen mit einem Quarterback, und das muss man natürlich auch dazu sagen, Sam Darnold ist jetzt angezählt. Man merkt ja auch, dass der nicht mehr, das liegt ja nicht nur an seiner Leistungsfähigkeit, die er in den ersten Spielen hat und jetzt irgendwie verloren hat, sondern der ist natürlich jetzt auch psychisch mental angeschlagen, und das
und man merkt auch, der Coaching-Staff hat kein Vertrauen mehr in ihn, weil also nee. da wurde auch jetzt mal irgendwie, ich meine, manchmal hast du ja irgendwie so einen Call, der dann kommt, um zu versuchen, das Eis zu brechen, dann geh halt mal tief, ja, nee, nix, das waren ja selbst die Pässe, die viel Raumgewinn brachten, das waren ja alles Checkdowns auf Running Backs, die dann viele Yards auf der Catch gemacht haben.
Ja, also, ne, ich meine, Matt Rule hat ja in der Woche zuvor schon, war das ja schon mit diesem, ich hätte ihn schon früher rausnehmen können, aber hab's dann nicht gemacht, weil ich wollte keine Diskussionen aufkommen lassen. Das ist natürlich auch alles, also ist gut gemeint, glaube ich, aber ist natürlich schon auch ein bisschen Gift. Ja, die müssen jetzt einfach gucken, wie sie das überstehen und was sie nächste Saison machen. Letztlich muss man sich natürlich auch schon fragen, da waren wir ja vorhin bei Teddy Bridgewater, warum sieht Teddy Bridgewater dieses Jahr, gut, er hat auch zwischendurch Spiele gehabt, die nicht gut waren, aber er sieht ja deutlich besser aus als bei den Panthers. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist natürlich auch eine Frage. Ich will keinerlei größere Kritik an Joe Brady äußern, aber den hat man natürlich sehr hoch gelobt aufgrund seines einen Jahres bei LSU. Und wir haben jetzt eine Situation, wo er irgendwie diese Offense nicht in Gang kriegt. Und natürlich kann man sagen, das liegt alles am Quarterback. Tut's wahrscheinlich auch. Aber es gab auch schon sicherlich Offenses, die mit eher mäßigen oder unterdurchschnittlichen Quarterbacks vielleicht sogar besser funktioniert haben als die Panthers dieses Jahr und letztes Jahr. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Vielleicht noch 3 Sätze zu den Patriots. Du hast vollkommen recht, die mussten keine wahnsinnig gute Leistung zeigen. Stephon Gilmore hat die Revenge Interception von Mac Jones gefangen. Mac Jones hat insgesamt nicht das allerbeste Spiel gemacht. Das Laufspiel kam lang nicht so in Gang wie gewohnt. Gab dann natürlich ein paar Plays, vor allem von Ramondre Stevenson, von dem Rookie. Und wir müssen natürlich auch über dieses Play von Mac Jones reden. Nach dem Sack Fumble von Brian Burns, wo er ihm dann den Knöchel umdreht. Das war schon, glaube ich, also muss man, glaube ich, schon als dreckig bezeichnen, weil es gab überhaupt keine Veranlassung. Der hat ja auch ewig an den Bein dran gehangen. Ich meine, was wollte er da machen? Wollte er verhindern, dass der Ball war ja, also da war ja sozusagen Brian Burns, der Ball war ja nicht frei und er hat ihn versucht, irgendwie davon abzuhalten, dass er sich auf den Ball wirft oder so. Das war schon ein sehr seltsames Play. Burns hat selber diesen Kick gegen Stevens Kopf, das war, glaube ich, Burns, oder? Nachdem der down war.
Ja.
Wo sich Steven, also war insgesamt, war jetzt, möchte ich nicht gleichsetzen, die beiden Plays, aber war ein bisschen chippy. Vor allem natürlich für die Patriots ein bisschen blöd, weil beide Running Backs, beide Top Running Backs, Damien Harris und Stevenson, sind halt mit Kopfverletzungen draußen, also mit wahrscheinlich Concussions. Und die sind wichtig für die Patriots dieses Jahr. Das ist nicht mehr die Tom Brady Offense. Und das ist eine Offense, die sehr davon lebt, dass sie halt gute Runner haben. Das sind beides gute Runner, unterschiedliche Typen auch, obwohl sie beide eher schwer sind oder kräftiger sind. Das sollten, also mit Brandon Bolden werden sie jetzt nicht dauerhaft was reißen, sondern die brauchen halt diese Runner zurück, die eben für Mac Jones auch was öffnen. Klar, aber die Patriots natürlich, also Defense, super Spiel, natürlich ein paar Geschenke angenommen, aber nun ist man halt wieder ziemlich im Rennen drin. Ne? Das sah vor ein paar Wochen noch anders aus. Ja.
Und 4-0 auswärts?
Ja, genau, die sind auswärts ungeschlagen.
Ja, vor allem, wenn du bedenkst, dieses Un-4, ne? Ich meine, das ist dieser Fumble gegen die Dolphins und das ist halt gegen die Bucks und gegen die Cowboys, wo man jetzt auch nicht untergegangen ist.
Nee, das stimmt. Also gerade das stimmt, das waren beides ziemlich gute Spiele, die sie hätten gewinnen können. Und klar, das Ding gegen die Dolphins hätten sie gewinnen müssen eigentlich. Und von daher ist ein gefährliches Team. Also so blöd es klingt und so sehr man drüber gelächelt hat, dass die Patriots halt ohne Tom Brady jetzt doch eher im Mittelmaß angekommen sind, sind sie wahrscheinlich auch. Aber die AFC, wir wissen es nicht.
Ja, und Mac Jones macht halt nicht die ganz dummen Fehler. Also das haben wir letzte Woche schon gesehen. Letzte Woche lief es nicht. Der war die ganze Zeit bei 40%, 50% Pass Completion. Die Fehler hat am Ende aber Herbert gemacht.
Ja, ja, also das ist, und ich meine, sie ab und zu haben sie ja jetzt auch ein paar Spiele gehabt, wo sie eben auch ein bisschen zutrauen, tiefer zu gehen. Das war jetzt keins davon, das war auch nicht nötig, weil sie müssen ihn nicht, sie exposen ihn nicht, wenn sie es nicht müssen. Und Mac Jones macht seine Sache insgesamt schon gut, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und sozusagen outperformt seine die Erwartungen deutlich mehr als einige andere hochgehandelte und deutlich höher gehandelte Rookie-Quarterbacks. Keine Frage.
Ja, wir haben ja, es wurde ja belächelt da beim Draft, wie er da rausgekommen ist und so weiter und so fort, aber ja, ne, der hat sich ins System eingeführt. Persönlich, also ein Spielzeug, wo ich mich lachen musste gestern, die haben DJ Moore in die Wildcat gestellt, in die Wildcat, und der probiert da irgendwie so rumzutänzen und bricht aus dem Tackle raus und kommt dann irgendwann auf die Seite, wo Sam Darnold steht, und Sam Darnold soll blocken und entscheidet sich im letzten Moment dagegen. Das sieht so urmäßig ulkig aus, wie du siehst, ah, er bereitet sich vor, aber, nee, doch nicht. Und natürlich wird dann DJ Moore direkt getackelt, ja, aber ja, fantastisch.
Ich muss weg, sozusagen.
Ja, ja, und ich hatte mit Marco Ehrenfried, der mein Co-Kommentator war, drüber geredet, meinte so, ja, könnte ja was mit den Händen passieren, wir nennen das einfach den Po raushalten. Genau. Also, fantastische Szene. Aber ja, da konnte man über Sam Darnold irgendwie unschuldig lachen, der über den Rest natürlich nicht, weil das ist tatsächlich, also, das ist doch lame duck, oder nicht?
Ja. Ja, klar, aber was willst du machen?
Nee, klar. Also, du hast ja.
Steckst jetzt daran fest?
Die Alternativen, die du hast auf dem Roster und dem Practice Squad, sind halt genauso. Also,
genau, das Problem ist halt, dass du ja.
Das haben wir ja gestern durchforstet, dann irgendwie. Wer ist denn da noch? In irgendeiner Werbepause, ja. Und dann schaust du halt drauf und Josh Love und James Morgan, San Jose State und Florida International, ja.
James Morgan war mal, hat einen guten Arm. Love haben sie jetzt erst ganz kurz aufs
Practice Squad geholt, ja. Das, ja. Und Amir Abdullah, also bei aller Liebe, Jan, also der konnte gestern auch nicht die Highlights setzen, ne? Also.
Naja, ich meine, er ist ja jetzt auch nicht mehr ganz in der Rolle, in der ich ihn nur diese eine Woche gesehen hatte, weil, ist ja klar, wenn McCaffrey zurück ist, ist ja klar, dass auch genau diese Plays über ihn gehen. Das ist ja ganz logisch. Aber als Complimentary Back für Hubbard oder für Royce Freeman, eben der dann eben bei Third Downs aufs Feld kommt und einfach auch ein bisschen anderen Running Style reinbringt, hat mich gefreut, dass sie ihn eingesetzt haben. Ein bisschen haben sie auch jetzt gemacht, zumindest in ein paar Plays, mehr als die Vikings, sagen wir mal so.
Ja.
Da hat er ja eigentlich nur Returns machen dürfen.
Abdullah war aktiv, Freeman nicht.
Ja, ja, aber im Spiel davor war halt
Ach so, Freeman. Ja.
Weil waren sie halt alle drei da und da hat er eben Freeman auch schon also mehr Snaps gehabt als der.
Ja, klar, weil McCaffrey noch nicht da war, ja. Dann Baltimore schlägt Minnesota in der Overtime. Minnesota hat doch zweimal mit 14 Punkten geführt. Das ist wieder so einer, wo sich die Vikings-Fans wahrscheinlich an den Kopf fassen.
Ja, kann man nicht anders sagen.
Also, ich meine, das war ja schon schwere Kost gegen Dallas, wenn man ganz ehrlich ist. Und dann das jetzt.
Ja. Ne, sind diesmal andersrum. Sie sind nicht der Stotterstart, wir müssen sich erstmal einfinden, sondern früh in Führung gegangen, gab ein paar Big Plays, Justin Jefferson, Dalvin Cook. Haben auch am Anfang die Offense der Ravens ganz gut verteidigt, wobei ich sagen würde, dass da auch vieles daran lag, dass Lamar Jackson ein bisschen rostig war oder ein bisschen was liegen gelassen hat. Da gab es ein paar inakkurate Pässe bei Third Downs oder insgesamt auch. Gab den Wendepunkt eigentlich dann erst so ein bisschen vor der Halbzeit, wo es diesen langen Pass Interference Call gab gegen Bateman und den Touchdown Pass auf Devonta Freeman. Dadurch dann eben statt 17-3, 17-6, je nachdem, stand es dann eben 17-10. Aber dann kommen die Vikings aus der Pause raus und ne, gleich den Kickoff-Return-Touchdown von Kenyon Wongwu, dem Rookie. 24-10, das müsste ja eigentlich das Spiel für sie beruhigen, aber das tat es halt nicht. Und letztlich, die Ravens sind halt mit dieser Offense immer gefährlich, gerade wenn noch viel Zeit auf der Uhr ist, weil sie dann eben das ganze Playbook haben. Ne? Dann kamen sie im Laufspiel ins Rollen, mit Lamar sowieso, mit Devonta Freeman, der ein gutes Spiel gemacht hat. Könnten die Saints vielleicht auch gebrauchen, weiß man nicht. Saints, was rede ich, die Falcons, jetzt fange ich schon an hier mit den NFC South Teams, die durcheinander zu bringen, das dürfte dir nicht gefallen, Nicola. Rashad Bateman hat ein paar gute Plays gehabt, Hollywood Brown wenn er den Ball dann fängt, ist er immer gefährlich in Space. Also und bei den Vikings hat man immer so den Eindruck, dass man mal die Bremse dauerhaft lösen sollte. Das gelingt oft genug, entweder wenn es sein muss oder auch einfach randomly, so ein bisschen kontingent. Aber daher sind halt viele Spiele so knapp, weil es zwischendurch dann immer nicht läuft und deswegen laufen sie eben dann auch in vielen Spielen Gefahr, dass sie die verlieren noch. Und sie sind dann ja in Rückstand, sogar mit dem Touchdown, kommen nochmal zurück mit dem Fourth and Long, das sie verwandeln und dem vielen Touchdown. In der Overtime gelingt ihnen ja dann auch diese mega athletische Interception, wirklich unfassbares Play von Anthony Barr. Aber genau dann geht wieder in der Offense nix. Und ja, die Ravens haben halt Justin Tucker und das reicht dann in Overtimes oft genug, weil die müssen sich keine Sorgen drum machen, dass irgendwie ein Field Goal verkickt wird oder so. Das gelingt dann halt immer. Und ja, bei den Vikings.
Also wenn sich Kirk Cousins danach hinstellt und sagt, too many negative plays, too many free and outs, too many second and longs, too many third and longs, denke ich mir halt, was habt ihr eigentlich von letzter Woche gelernt?
Ja.
Also ich weiß ja halt nicht, ob es wirklich diese fantastischen Pässe auf CJ Ham gab. Nee, aber nee, also
es gab einen, aber der war richtig, richtig gut. Da hat er den Ball irgendwie an der Seitenlinie artistisch gefangen und noch Yards After Catch gemacht. Da dachtest du kurz mal, dass es kein Fullback ist. Nee, daran lag es diesmal nicht, aber es war halt einfach extrem unrund. Ihre Receiver, also Jefferson hat diesen einen langen Pass gefangen und sonst haben sie wieder ihre Outside-Receiver kaum eingesetzt gekriegt. Kannst du dir mal die Statistiken angucken, wenn du das eine, das war so ein bisschen auch Broken Coverage-mäßig, wenn du das weglässt, dann stehen die halt da mit 2 für 19 und 2 für 6 bei vielen. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen wenig, wenn du zwei so gute Receiver hast.
Ja gut, das war ja schon letzte Woche das Problem.
Genau.
Du hast Jefferson und Thielen und du spielst Small Ball mit deinen Running Backs und deinen Tight Ends.
Genau, und das ist diesmal vielleicht nicht ganz so krass gewesen, weil auch einfach mehr incomplete gegangen ist.
Aber natürlich 247 Laufyards gefressen und 266 Passyards ist natürlich übel, ne? Also.
Ja, das ist natürlich gut. Wenn die Ravens dann in Fahrt kommen, wie gesagt, das hat einen Moment gedauert, aber als sie dann in Fahrt gekommen sind, dann hat das genauso funktioniert, wie es funktionieren soll. Mit diesem ganzen kreativen Run-Game um Lamar und seine Running Backs. Le'Veon Bell hat auch zwischendurch dann ein paar Plays gemacht. Ich habe mit einem halben Auge hingeguckt und dachte, warum steht da jetzt ein Receiver hinten mit der 17? Und fiel mir wieder, ach nee, scheiße, das ist Le'Veon Bell. Ich werde das nicht lernen. Aber genau, und dann haben sie halt diese variable Pass-Offense, wo dann eben alle möglichen eingebunden werden. Da wurde hier Patrick Ricard plötzlich, hat ein paar Plays mehr bekommen. In einem Drive hat er, glaube ich, alle seine Pässe gefangen. Das ist halt einfach, ja, unwegbar. Ich finde das nach wie vor wahnsinnig schön anzuschauen, diese Offense. Und wenn die ins Rollen kommt, und wenn das Laufspiel ins Rollen kommt, dann wird es halt schwierig. Und dann ist natürlich gerade so Overtimes oder so sind natürlich wie gemacht für die Ravens.
Ja, also, was wir nicht angesprochen haben, ist das First Night Game zwischen den Colts und den Jets, die 45-30. Das lassen wir auch sein. Also Mike White kann nächste Woche wieder der Held sein, vielleicht, aber immerhin, die Jets machen zwei Spiele am Stück über 30 Punkte oder mehr.
Das aber ist nur Garbage Time.
Das war ja nur Garbage Time. Aber gut. Ja, aber Mike White, der sich halt beim ersten Drive verletzt, ne? Das ist halt, passt
aber der ewige Josh Johnson durfte mal wieder ran. Ich meine, kaum jemand hat eine so illustre Karriere bei so vielen Teams. Wer will, schaue sich mal seine Wikipedia-Seite an. Da kriegt man alles geboten, wo Josh Johnson schon war. Es sind sehr viele Teams für diejenigen, die wenig Zeit haben. Sie sollten nicht drauf gucken.
Du meinst, sie wüsste, wo er nicht gewesen ist, wäre kürzer, ja?
Ja, in der Tat. Also auch nicht nur NFL, weil da ist alles dabei.
Achso, was hat er noch XFL und Co. gespielt, oder wie?
Irgendwo war der auch noch. Also das war wild, oder ist wild.
Ach du Schande! So. Ah, oh wei, oh wei, oh wei. Das ist ja, oh je.
Fast alles in der NFL durch, plus ein paar Goodies, aus anderen Konkurrenzligen, in Anführungsstrichen.
9, 12, 15, 21 Teams in 13 Jahren, ja, Respekt.
Muss man erstmal schaffen.
Der ist rumgekommen in Amerika.
Ja.
Florida, Kalifornien, Ohio, Kalifornien, Ohio, New York, Indiana, New York. Ja, der hatte. Der hat was gesehen vom Land. Also
Können die wenigsten von sich
behaupten. Ich wollte gerade sagen. Dann kommen wir zum Spätslot. Die Kansas City Chiefs hatten die Green Bay, die Green Bay Packers zu Gast. Ja, das müssen wir auch noch durch. Ein Spiel, das sich viele als das Spiel rausgeschrieben hatten, als der 18-Wochen-Spielplan rauskam, weil nämlich dieses Spiel erst durch dieses neue Format dazugekommen ist. Alle hatten Mahomes gegen Rodgers erwartet. Die Erwartungen natürlich unabhängig von der Rodgers-Geschichte schon getrübt von dem, was die Kansas City Chiefs uns defensiv und offensiv bieten in den letzten Wochen. Jetzt war es also Kansas City gegen Green Bay ersatzgeschwächt, weil die Rodgers-Geschichte, die kein Shoutout geht raus an Herrn Sorensen von den Chiefs, der mir irgendwie die folgende Pointe versaut hatte, dass es ja eigentlich 13-0 für die Chiefs stand und dass man das im Tennis ja Freaking Love gesagt hat hätte. Aber
boah, Nikola.
Ja. Kansas City wirkt sich zu einem 13-7. Herzlichen Glückwunsch zum positiven Rekord. Und bei Green Bay, unabhängig davon, dass die Offense mit Love halt irgendwie nicht so wirklich gezündet hat, anscheinend am argsten von der ganzen Geschichte mitgenommen wirkten die Special Teams, die bei Green Bay ja einen Fehler nach dem anderen gemacht haben.
Ja, das war natürlich schon ziemlich krass, ne? Also die beiden, also das verkickte und das geblockte Field Goal, dann gab es diesen, Muffed-Punt, was man, Muff ist ja das falsche Wort, sondern den
der Käfer, der auf dem Rücken liegt und mit der Pfote noch irgendwie an den, mit dem Beinchen noch irgendwie an den Ball kommt.
Aber er wedelt doch erst weg. Also warum bewegt er sich dann nicht weg, sondern das war so ein bisschen Stocherstolpi irgendwie, ne? Also das fällt dann hin und berührt den Ball noch und dann gab's ja kurz danach, haben sie ja dann von Malik Taylor auf Amari Rodgers geswitcht und der hat dann den nächsten Punt gemacht, hat ihn dann selbst gesichert, aber da dachtest du ja wirklich, was ist da los? Also, und ich meine, die zwei Field Goals waren natürlich am Ende, man kann sowas nicht aufaddieren, aber die hätten das Spiel noch spannender gemacht, sagen wir es mal so. War insgesamt halt wirklich auch ein übles Spiel, ne? Und eigentlich muss man hier dann auch mit dem Sieger beginnen. Denn das, was Patrick Mahomes da gezeigt hat, war vielleicht jetzt gar nicht, ich meine jetzt, er hat immerhin keine Interception geworfen, zumindest keine gezählt hat. Er hat das eine Ding probiert, bei wo er aber gesehen hat, dass es ein Defensive Offside war. Das war schon schlecht, was er gemacht hat. Also ja, seit wann eigentlich das schlechteste Spiel? Man war, also,
ja, seit letzter Woche gegen die Giants. Aber
ich fand das schlechter. Ehrlich gesagt fand ich dieses Spiel, das war ungenau, also das war nicht... Klar, es fällt natürlich auf, wenn eine Turnover produziert. Das ist ja auch schlimm oder ist natürlich auch das größte Problem für eine Offense. Aber der war ungenau, der hat seltsame Entscheidungen getroffen. Es wirkte so, als ob er sich unwohl fühlt in diesem ganzen Offense-System. Und das ist mir vorher so noch nicht untergekommen.
Das Problem in der Geschichte, wir sehen jetzt im Augenblick diese Chiefs-Offense über die Saison, die angefangen hat mit, wir haben keine Defense, wir müssen hier die ganze Zeit Vollgas und mit offenem Visier gehen. So, und das hat am Anfang nur halbwegs funktioniert. Irgendwann ist dann auch das passiert, was passieren musste, nämlich sie haben Fehler eingebaut. Und jetzt sind wir beim Punkt angekommen mit der Transition, dass wir Fehler hatten ohne Raumgewinn. Jetzt machen sie keine Fehler mehr, sie machen auch keinen Raumgewinn mehr. Also inzwischen kannst du jetzt einfach nicht mehr anschauen, was sie da produzieren.
Nee, und also ich meine, wir haben das ja, die Bills haben es ja letztes Jahr schon gemacht, die haben es dieses Jahr nochmal besonders vorgemacht. Mittlerweile ist klar, wie die Teams gegen ihn spielen. Sie stellen zwei tiefe Safeties hin, sie machen eine engmaschige Zone drunter und versuchen sicher zu tackeln gegen Kelce und Hill. Einen von beiden nehmen sie idealerweise in Double Coverage, Bracket Coverage, was auch immer. Variieren nochmal mit Two-Man, aber bleiben halt hinten. Also sie versuchen, die Big Plays zu verhindern. Und dadurch muss man Holmes den Ball methodisch übers Feld führen und bewegen. Und irgendwie scheint ihm dieser Hero Ball, in dem er ja auch wirklich einfach spektakulär und exzellent ist und der ihn zum besten Quarterback der NFL gemacht hat, der scheint ihm irgendwie ein bisschen abzugehen. Und zudem kommt...
Nicht nur ein bisschen im Augenblick. Also ja, die Magie, ganz mal ernsthaft, die Magie ist weg. Das sieht jetzt aus, Magie, also... Das sieht jetzt total pedestrian aus.
Er hat natürlich immer noch solche Dinger drin, ne? Also gerade diese Conversion ganz am Ende bei meinem Third and Long, die dann den Sieg gebracht hat auf Hill oder so. Zwischendurch hat er auch wieder so ein Sidearm-Ding angebracht. Er hat ja immer noch solche Plays drin, aber sie sind halt wirklich rar gesät. Und es ist ja einfach so, wir sprechen auch darüber ja schon lange, kann ich an den Sideline-Reporter auch mal wieder verweisen, den Chiefs fehlt eine weitere Waffe im Passspiel. ne, das ist einfach, das ist jetzt schon lange so. Mecole Hardman hat sich, sie haben nochmal diesen auf diesen Speedster gesetzt, der hat sich nicht durchgesetzt. Sie haben keinen Sammy Watkins mehr. Man könnte natürlich über einen Receiver nachdenken, der gerade bei einem Konkurrenzteam in der AFC entlassen worden ist. Aber anyway, dazu kommt, das Run-Game funktioniert
nicht. Ach stimmt, den haben wir vergessen, verdammt.
Den haben wir vergessen, ist mir auch gerade aufgefallen. Das Run-Game funktioniert, ist einfach zu viel, Nicola.
Diese Woche war too much.
Obwohl die Line, das ist ja das Komische ist ja, dass die O-Line, über die sieht ja auch ganz anders aus als beim Super Bowl, aber die O-Line funktioniert ja eigentlich relativ gut. Vor allem im Passblock. Aber sie kriegen das Run-Game nicht, also leichte Boxes, naja, dann laufen, weil das hat letztes Jahr noch ganz gut geklappt, das ein oder andere Spiel mit Edwards Hillier, das hat dieses Jahr mit ihm nicht geklappt, das klappt mit Daryl Williams nicht, das klappt mit den diversen anderen nicht, die sie da ausprobieren. Diese Offense ist unrund, es ist eigentlich eine Offense von einer soliden Line plus Mahomes mit Kelsey und Hill und das muss irgendwie klappen und sonst sieht's mau aus und so mau wie dieses Spiel hat's, fand ich wirklich, war nochmal ein tieferer Tiefpunkt. Also, ja, was machen wir daraus? Also irgendwie, ich meine, ich gehe davon aus, dass die Chiefs einfach, weil das Potenzial so turmhoch ist mit Mahomes, dass sie irgendwie doch in die Playoffs kommen und sind natürlich auch ein gefährliches Team, aber irgendwas scheint da gerade nicht in Ordnung zu sein. Ich glaube, soweit sind wir uns alle einig.
Hey, ich habe diesen Verkehrsunfall gegen Tennessee gesehen, das war auch nicht schön.
Nee, es ist richtig, aber ja.
Und wie gesagt, das Spiel gegen die Giants letzte Woche.
Ja, aber wie gesagt, das hier fand ich nochmal bedenklicher. Auf der anderen Seite, wenn wir vielleicht mal den Blick drüber wagen, wir sind ja jetzt auch schon ganz schön lange hier dabei. Bei den Packers.
Es ist ja, die XXL-Woche.
Jordan Love. Also, ne, ich fand schon, die Nervosität war ihn deutlich anzumerken. Ne? Er kriegte mehrfach die Offense nicht rechtzeitig aufgestellt. Er kriegte die Spielzüge kaum los in der Zeit. Ne? Da merkt man, es ist irgendwie gerusht. Es wirkte eigentlich alles gerusht daran. Die Pässe haben ziemlich gestreut. Da hatte ich mir ehrlich gesagt schon ein bisschen mehr versprochen. Ne? Das muss wohlgemerkt nicht
sein. Gibt es für einen Quarterback ein unangenehmeres Stadion auswärts als Kansas City?
Ja, momentan schon, weil da ist ja auch eine Defense auf dem Feld und die ist jetzt gehört nicht zu den besten. Also momentan.
Ja, aber also diese Abläufe, das ist ja dann halt so reinkommen, weil der hat halt anderthalb Jahre im Training gemacht und wenn dann nur ein bisschen Preseason gespielt, wo die Zuschauer auch schon ein bisschen anders sind, jetzt kommt er da rein und ist jetzt neu in diesem NFL-Ablauf und irgendwie
trotzdem,
ja.
Oder trotzdem. Wie gesagt, ich möchte ihn überhaupt nicht bashen. Das ist das erste Spiel, daraus sollte man nicht viele Schlüsse ziehen, ja, wenn überhaupt. Nur es gab ja auch Plays, in denen man sein Armtalent gemerkt hat, aber er ist halt nicht so weit, wie ich gehofft habe. Es wirkte, als war auch noch nicht eingespielt, das Timing fehlt, man hat dann viel über das Timing mit Devante Adams geredet, dass der die letzten Tage im Training gefehlt hat, aber das sind Probleme, die gelten generell für Backup-Quarterbacks. Das ist nicht ein Problem, was Jordan Love exklusiv hat. Und von daher muss man jetzt gucken, die Frage auch, ob LaFleur es ihm hätte leichter machen können, wer weiß, zum gewissen Grad aber auch müßig drüber zu diskutieren. Ich fand das jetzt, also es war einfach so, dass Jordan Love für diesen Moment noch nicht bereit war. Das heißt nicht, dass er das nicht nächste Woche sein könnte, das heißt nicht, dass er das nicht nächste Saison sein könnte, nur hier, fand ich, hat man ihm schon angemerkt, dass das Stage vielleicht ein bisschen zu groß war. So.
Auf der anderen Seite, also der hat aber auch, also ich meine, Spagnuolo hat aber auch durchgeladen, was ja. Das soll, ja, also
Spags Classic,
ne? Der arme Jordan Love, der, also ich meine, der hat nur einen Sack kassiert bei dem, was er entgegenkam, das müssen wir auch fast schon positiv hervorheben.
Super, super mobil, das hat er auch gezeigt, dass er eben diese Mobilität auch hinten hat, dass er jetzt nicht, das ist ja jetzt keiner, der ein reiner Running Quarterback ist, war er auch nicht, sondern einfach jemand, der sich gut bewegen kann, der sich im Backfield, in der Pocket auch darüber hinaus gut bewegen kann. Und Spags hat halt genau das gemacht, was man mit jungen Quarterbacks halt macht, gerade Auswärtsstadion, das ist angesprochen, Lautstärke und dann schicken halt die Hunde auf den Hals und mal gucken, ne, das hätte er ja gelassen, wenn der drei, vier Mal dann eben den freien Mann gefunden hätte, ne, irgendwie die Hot Route bedient hätte, dann wäre es vielleicht anders gelaufen, aber so hat er halt gesagt, naja gut, dann spielen wir das Spielchen halt weiter und mal schauen, ob er es schafft.
Ich meine, das ist halt der Punkt, es geht super schnell, weil NFL, dann kommt der Druck ohne Ende und dann musst du halt als Quarterback erkennen, wo entstehen die Lücken durch den Druck, der kommt Bloß das muss halt so schnell, also entweder du hast es sofort erkannt oder ist halt vorbei, ja. Aber das ist halt die Herausforderung für junge Quarterbacks. Das lernst du halt mit der Zeit.
Ja.
Aber
natürlich das Eingespieltsein mit den Receivern, dass du sofort weißt, wenn von da der Blitz kommt, ist die Hot Route so. Das
genau.
Kann natürlich in der Form nicht klappen, weil natürlich sind die Aufstellungen nicht einfach so schematisch wie, ja, das ist eine 4-3 oder so.
Und das ist und bei Wyoming hat er solche Defenses halt auch selten gesehen gegenüber, muss man auch dazu sagen. Ne? Also
heute hast du es aber mit College-Herkünften, das ist man gar nicht.
Ja, das ist sein erstes Spiel, das ist ja sein erstes Spiel seitdem, das ist ja sein erstes Pflichtspiel in dem Sinne seit seiner College-Karriere.
Ja, ja, ich meine das allgemein. Also erwähnt es heute ungewöhnlich oft.
Wenn er aus der Big Ten kommen würde, dann wäre es vielleicht eher gewohnt.
Ja, wie gesagt, das glaube ich gilt, aber da kannst du Justin Fields auch nochmal fragen, nach wo wir bei dem Thema sind.
Nein, den habe ich, ich habe schon Angst vor wegen heute Nacht, aber ja.
Aber wenn wir vielleicht mal bei einer positiven Note enden für die Packers, ich meine, wenn man nach diesem chaotischen Spieltag es böse formulieren würde, könnte man sagen, die Packers mit Aaron Rodgers sehen aktuell am besten aus. Denn die Defense war nun wirklich stark. Und da haben ja auch ein paar wichtige Spieler gefehlt. Da hat Eric Stokes gefehlt, der First Runner, da hat sich Kenny Clark früh verletzt. Ganz, ganz wichtiger Baustein. Ja, nur will man das gerade, ist eine Frage, aber die ist natürlich eine reine Präferenz- und Sympathiefrage.
Die Frage wäre bei Rodgers, weil der wird sich ja trotzdem nicht impfen lassen. Wie ist denn das, wenn du genesen bist und sag mal, in 3 Wochen ist hier wieder Kontaktfall von irgendwem? Muss dann wieder 2 Wochen raus, oder?
Das Genesen gibt's in den USA ja in der Form ja nicht.
Oder? Ja, nee, genau, ja, schon klar. Aber also ich meine, also ja, also gilt das Protokoll, genau, weil genesen gibt's nicht. Es gibt genesen plus ein Shot ist geimpft, genau, statt 2. Aber also dann blüht den Packers das nochmal, die ganze Geschichte. Also nur wenn er Kontaktfall wäre. Also wenn er sich jetzt nicht so ein Plexiglas-Kubus wie Kirk Cousins baut.
Das ist eine gute Frage, aber das da kann die Saison natürlich schön in die Binsen gehen und da fragt man sich gerade mal nach dem, was die Packers sagen, weil wir in den letzten Wochen so gezeigt haben als gesamtes Team, das ist jetzt ja schon, da fallen mir nicht so viel bessere Teams ein nach diesem gurkigen ersten Spiel, wenn man das mal rausnimmt. Das wäre natürlich schon so ein bisschen unglücklich, ne? Wenn man dann die Saison deswegen oder diese Chance, die man hat, dann deswegen so verstreichen lässt. Aber sei es drum.
Also im Endeffekt sind wir jetzt wieder zurück bei der Situation, die wir vor letzter Woche hatten, als die Packers in Arizona gewonnen haben. Natürlich auch mit diesem seltsamen letzten Play auch vielleicht ein bisschen glücklich, aber egal. Denn die Packers verlieren, sind 7-2. Die Cardinals, angeführt von Colt McCoy, gewinnen gegen die San Francisco 49ers auswärts und sind jetzt wieder 8-1. Kyler Murray, es steht noch nicht fest, ob er nächste Woche spielen kann. Aber ja. Wer Colt McCoy hat, der...
Nee, komm, darauf gehe ich gar nicht erst ein. Aber das war natürlich trotzdem, ich meine, es war ja nicht nur so, dass Kyler Murray gefehlt hat, es hat AJ Green gefehlt, es hat Hopkins gefehlt, dann hat sich Chase Edmonds früh verletzt. Also
und ist auch für ein paar Wochen raus, High Ankle Sprain?
Was sagst du?
High Ankle Sprain, also ist für ein paar Wochen raus, Chase Edmonds.
Ja, also das die Offense, das war eine ziemliche Rumpftruppe. Und ich meine, das war dann schon eine überzeugende Leistung und andererseits natürlich auch eine extrem enttäuschende Vorstellung der 49ers. Also dieses schöne Trickplay gehabt, den Pass von Christian Kirk auf Wesley, aber ansonsten, das war halt ja jetzt nicht eine Offense, die jetzt wahnsinnig kreativ war. Es war halt das, was sie spielen mit Colt McCoy als Verwalter. James Conner hat die Bellcow gespielt, nach Edmonds Verletzung kam nach 1,5 Saisons Wartezeit auch endlich mein alter College-Liebling Eno Benjamin zu relevanten Snaps und hat einen coolen Touchdown gelaufen. Ja, dann gab es dieses Trickplay, aber das war ja jetzt nicht irgendwie, das war jetzt nicht Magie, was die gespielt haben.
Ja, aber wie denn auch,
aber ich meine, das war halt ein sehr überzeugender Sieg.
Die ja, natürlich.
Haben ein bisschen Pech gehabt mit den Fumbles in der ersten Halbzeit, aber daran kann man es halt wirklich nicht festmachen. Denn ich hatte gedacht, wirklich, als das 7-17 kam, kurz vor der Halbzeit der Anschluss-Touchdown in Anführungsstrichen, da dachte ich, das ist so ein Ding, das sollten die 49ers, könnten das jetzt gut drehen, ne? Gerade gegen so eine trotzdem ja limitierte Offense einfach, weil denen eine ganze Menge Keyplayer fehlen. Und dann gab es diesen Screen-Touchdown auf James Conner, der, glaube ich, in diesem einen Play mehr Receiving Yards hatte als in der ganzen Saison oder so. Und dann war die Hoffnung wieder begraben, also wirklich erbärmlich verteidigt. da muss man sich auf der anderen Seite natürlich so ein bisschen jetzt fragen, quo vadis Kyle Shanahan? Denn ich meine, kaum jemand hatte so viel Vorschusslorbeeren, bevor er seinen ersten Headcoaching-Job hatte. Kaum jemand konnte so viel Entschuldigung bei den 49ers anbringen. Quarterback-Verletzungen hier, Quarterback-Verletzungen da, dann ist schon noch eine Saison in die Binsen gegangen. Ich will den nicht runtermachen. Ich halte ihn nach wie vor für einen exzellenten Offense-Coach, aber es sind schon Coaches für weniger Misserfolg im Vergleich zu den Erwartungen gefeuert worden, sagen wir mal so.
Ja, aber das Ding ist halt die NFC. Die NFC ist aber auch hinter der Spitze so brachial Durchschnitt, dass die 49ers noch mitten im Playoff-Rennen sind um irgendeine Wildcard.
Absolut, absolut. Aber trotz allem muss man sich ja fragen, ich meine, die Niners sind all in gegangen ein bisschen. Man dachte, man hat eigentlich den Kader, der vor 2 Jahren in den Super Bowl gekommen ist, braucht jetzt eben noch einen Playmaker-Quarterback und nicht einen, sagen wir mal, eher biederen, jetzt kann ich nicht blechen, aber biederen Quarterback wie Jimmy G. Und offensichtlich ist der Kader erstens nicht so weit und Shanahan, man muss gucken, was jetzt mit Trey Lance die nächsten Wochen passiert. Fit er ist, was Shanahan ihm zutraut, ob man ihn jetzt einfach reinwirft, ob Shanahan da sein Credo verlässt, das er vor der Saison hat und das er ja auch so ein bisschen doch sehr, sehr strikt durchgezogen hat. Ich bin gespannt, aber das sieht momentan wirklich nicht gut aus. Und das Spiel, also wenn du ein Spiel gegen die Cardinals gewinnen solltest, sage ich mal vorsichtig, dann doch dieses. Also da war ja eigentlich alles dafür gemacht. Denen fehlt die halbe Offense, die wichtigsten Player, nicht nur, also Kyler Murray sowieso, aber auch noch daneben die wichtigsten Player. Du spielst zu Hause und dann kommt da so ein Stinker bei rum.
Puh. Ja gut, das Problem ist halt bei den 49ers, da zu Hause kommen ja fast nur noch Stinker.
Ja gut, aber trotzdem zu Hause, wenn du es dir aussuchen kannst, spielst du zu Hause nicht auswärts.
Ja klar, aber ich meine, das gegen die Colts, der Regen, aber das war auch so gefühlt, Wentz wirft tief, unterwirft und irgendeine PI kommt schon raus.
Ja gut, aber wie gesagt, ich bin... Die 49ers sind zu Hause 3-5, wenn der Quarterback des Gegners für 320 Yards wirft und der Running Back zweimal fummelt. Also diese Statistiken, nein, das ist eigentlich Quatsch. Also du spielst zu Hause, das ist die größere Chance zu gewinnen. Natürlich auch im Football nochmal mehr, weil Lautstärke und so. Du kriegst es gegen dieses Team nicht hin, gegen dieses Rumpfteam. Dann ist gemessen an deinen Ansprüchen, hast du ein ziemliches Problem oder eine ausgemachte Krise.
Ja, natürlich, aber die 49ers haben halt seit über einem Jahr zu Hause nicht mehr gewonnen. Also das ist halt der Punkt der Geschichte. Aber ja, das eine Spiel und dann die Chargers gewinnen gegen die Philadelphia Eagles 27-24 durch ein Game-Winning-Field-Goal mit auslaufender Uhr. Also das war wirklich eine verrückte Woche.
Ja, das hat das Ganze dann gekrönt. Also, dass die Falcons ein Comeback schlucken und dann trotzdem gewinnen und dann kicken die Chargers ein Game-Winning-Field-Goal. Dann weißt du einfach, hier hat nichts gestimmt. Aber ansonsten war ja fast ein erwartbarer Spielverlauf. Also jetzt nicht unbedingt jedes einzelne Play, aber ich meine, die Eagles haben irgendwann rausgefunden, dass wirklich jeder gegen die Chargers laufen kann. Haben sie dann auch ausgiebig getan. Die Chargers konnten gegen die Eagles-Defense problemlos passen. Gerade Keenan Allen auf den kürzeren Routen war nicht zu covern. Die Chargers haben den Ball ein bisschen methodischer als sonst bewegt. Nicht ganz so viele Big Plays, wobei dieser eine Wurf, da ist mir komplett die Spucke weggeblieben, muss ich sagen. Also wo Herbert da den Rollout nach rechts macht und ich glaube, Mike Williams läuft irgendwie eine Art Overroute oder sowas, also aber von rechts nach links und Herbert legt den Ball spät übers Feld, aber wirklich fantastisch in den Lauf von Williams, der relativ eng gecovert ist und den Ball dann auch ein bisschen artistisch oder spektakulär fängt.
Liebe Nachwuchsspieler, die uns zuhört, macht es genau so nicht.
Ja, es war nicht so ein klassischer Spät über die Mitte, sondern da war halt nicht viel mehr als dieses eine Duell. Also das war jetzt nicht so einer von diesen Pässen, die dann glücklicherweise ankommen. Das war schon ein bisschen weniger Risiko, aber den hat er einfach super gelegt. Also Zucker. Ein Spiel, bei dem es dann am Ende drauf ankommt, wenn man so will, wer zuletzt den Ball hat, war natürlich nicht ganz so. Also war ja jetzt kein reiner Shootout, aber dass die Chargers ein spätes Figur. Okay, es waren nur 29 Yards, aber trotzdem, es sind die Chargers. Es ist bemerkenswert und auch erwähnenswert, dass sie das Ding dann versenken und sind dann dadurch wieder ein bisschen in die Spur zurück.
Gegen wen haben sie es dieses Jahr nicht geschafft? Gegen die Cowboys war das, ne? Das sind sie am Ende versäbelt.
Das Wort versiebelt ist da auch wirklich schön. Ja, gut möglich.
Ja, beziehungsweise die Cowboys kicken am Ende zum Sieg, aber die Chargers hätten vorher schon wenigstens auf 3 Punkte Vorsprung erhöhen können. Was hast du gegen versäbelt?
Das war schön gesagt. Da konnte ich mir gerade vorstellen, wie so ein Kicker vielleicht, was weiß ich, leicht obeinig dasteht und irgendwie den Ball den falschen Drall gibt.
Apropos Bälle spät und über die Mitte und überhaupt, nein, so nicht. Matthew Stafford hatte irgendwie so einen einminütigen Brainfart im Sunday Night Game und das haben die Tennessee Titans zu 14 Punkten ausgenutzt, darunter ein Pick 6 von Kevin Beard und 28-16. Herzlichen Glückwunsch Tennessee Titans.
Ja, und die Titans sind irgendwie so ein bisschen unbemerkt und ja auch mit ein paar Siegen, die man jetzt zumindest von Glück will ich nicht reden, aber mit ein paar eher engeren Siegen und Siegen, die auch oder Spielen, die auch andersrum hätten ausgehen können. Man erinnert sich dagegen die Colts zum Beispiel oder die Bills, der Fourth Down von Josh Allen da, haben sich in eine Position manövriert, die man ihnen jetzt gar nicht so zugetraut hätte.
Aber haben halt gegen die Jets verloren.
Ja, das sagt alles über die AFC aus. Also das hier war ein relativ beeindruckendes Spiel. Es war ja ein deutlicher Sieg, der wirkt ja mit 28-16 auf dem Papier zu knapp. Stafford wirklich diese beiden Picks kannst ja keinem erklären.
Der erste ist halt fantastisch. Er will den Safety verhindern, wird pirouettenartig beim zu Boden gerissen werden, einmal um die eigene Achse gedreht und feuert das Ding, ohne dass er irgendeine Ahnung hätte, wo das hingeht, feuert das Ding aber trotzdem raus, weil er den Safety nicht nehmen will.
Und da steht halt der David Long, der Linebacker, und sagt, ja, der kommt mir direkt in den Schoß geflogen. Das war, also ja... Da war vorher schon in der Bewegung nicht alles okay und den Safety hätte man auch nicht nehmen müssen, aber das war natürlich dann
ja. Das wäre besser safe gewesen, als was danach passierte.
Ja, das war aber auch übel, ne? Also das war ja auch wieder, hatten wir ja ein paar Mal heute die Outroute, die war auch nicht besonders scharf gelaufen, aber da hat ja Bayard schon im Halbfeld quasi gelauert. Das war ja nicht sein Gegenspieler, der hat da schon gelauert, weil da irgendwo kommt da was hin. Es war crowded und dann wirft er den Ball. Ja, also der war auch, also dann auch noch schlecht geworfen, nicht nur eine schlechte Entscheidung, auch noch schlecht geworfen. Schönen Dank, tschüss. Und ich meine, aus dem Loch kam sie halt nicht mehr raus. Sie kam auch deswegen nicht mehr raus, weil der Pass Rush der Titans endlich mal richtig durchkam. Letzte Woche hatte ich noch überlegt, ob ich bei Twitter mal irgendwie Titans-Fans anschreibe, weil wenn ich mir diese Defense auf dem Papier angucke, denke ich, das müsste eigentlich eine gute Unit sein. Ist er aber bisher, also hat bisher doch ziemlich underperformed von ein paar Spielern abgesehen. Jetzt hatten sie wirklich gerade die Interior O-Line der Rams mit Jeffrey Simmons, der hat halt ein Monster-Spiel gemacht, 3 Sacks, aber auch sonst dafür einige Unruhe gesorgt. Und da haben sie irgendwie die Rams doch defensiv vor größere Probleme gestellt. Also die Offense der Rams hat ja wirklich nicht funktioniert. Andersrum muss man sagen, die Offense der Titans, wir waren ja alle ein bisschen gespannt, was passiert ohne Derrick Henry. Das Laufspiel war sehr wenig effektiv. Adrian Peterson wirkte ziemlich nach alter Mann, muss man so deutlich sagen. Als er auf irgendeine Passroute raus ist, habe ich gedacht, oh, das ist nicht mehr explosiv. Aber gut, zu Beginn der letzten Saison, muss ich ja sagen, oder eingestehen, habe ich das über Gronk gesagt, der natürlich noch nicht wirklich so alt ist, aber wirkte so alt. Und dann war das am Ende der Saison ganz anders. Also das kann sich ja auch durchaus bei Adrian Peterson noch verbessern, dass man wieder in diesen Game-Speed sich auch gewöhnen muss. Aber sie müssen halt wohl oder übel jetzt mehr.
Wir müssen dazu sagen, Adrian Petersons Körper ist 36 Jahre alt und hat allein in der NFL 3202 Mal den Ball getragen und 300 Mal gefangen. Das sind, wenn man mal von irgendwie 125 Touchdowns absieht, insgesamt 3400 Tackles, die er gefressen hat, plus die College-Karriere.
Und plus diverse Hits.
Plus diverse Hits, wo er dann Pass-Protect gemacht hat oder sonst was, genau. Und trotzdem auf Verdacht umgesäbelt wurde.
Dem Tackle dann entgangen ist. Den muss man ja auch dazu
zählen. Genau, Yards After Contact wollen wir mal lieber nicht dazu zählen.
Gerade bei ihm, ne? Also so einem kräftigen Läufer, der halt ja eben viel durch Power und Speed, also durch diese Kombi gemacht hat. Absolut.
Also, dass der nicht aussieht wie Travis Etienne, ist klar, ne? Also.
Ja, Adrian Peterson. Wie gesagt, kann ja alles noch werden. Das Laufspiel hat mit ihm, wir haben ja mit Deonta Foreman auch noch einen anderen Big Back geholt. Das ist so ein bisschen der Versuch, und Deonta Foreman ist auch ein schneller Big Back, also sie versuchten, glaube ich, gerade so ein bisschen Derrick Henry ist groß, schwer und schnell. Wir brauchen irgendwie solche Typen und laden uns mal einen Hall of Fame Vet und eben einen anderen Spieler, der schon länger in der Liga ist, ein. Mal gucken, vielleicht klappt's ja. Kann ja auch noch klappen, aber ich denke, das wird jetzt darauf hinauslaufen, dass sie so ein bisschen umstellen müssen. Also das, so funktioniert es halt nicht wie mit Henry. Der ist nun mal unique und jetzt musst du eben, wohl oder übel, Tannehill mehr Verantwortung geben. Und ich meine, du hast einen Receiving Core mit AJ Brown und
Julio Jones. Sagen, du hast auch Waffen, also du brauchst sie ja nicht verstecken.
Du hast Waffen, genau. Du musst sie jetzt halt einfach mehr einsetzen und hoffen, dass Tannehill eben auch ohne größere Unterstützung durchs Laufspiel eben der Quarterback ist, den man sich erhofft. Und wir werden sehen, ob das klappt. In diesem Spiel musste das jetzt noch nicht sehr, sehr stark machen. Das hat Stafford die Geschenke verteilt. In den nächsten Wochen wird das sicherlich ein bisschen anders aussehen.
Vor allem, das Gute ist ja für Italien, sie haben jetzt nicht massiv den Druck, weil sie in der einen Division schon ordentlich Vorsprung haben. Also die Pretty Colts sind ja 4-5 und wurden schon zweimal geschlagen. Das heißt, sie haben im Grunde 4 Siege Vorsprung auf die Colts. Und das nach Spielwoche 9. Und haben natürlich in der einen Division sowas wie Texans und Jaguars, was man fröhlich durch die Gegend prügeln kann. Das heißt,
haben die Bills auch gedacht, aber mal gucken.
Ja. Ja. Also, aber das lässt ja Spielraum auch, um Sachen zu testen.
Ja, ja, klar. Die Titans sind ein sehr, sehr heißer Playoff-Anwärter. Da müssen wir nicht drüber reden.
Und sind im Augenblick das Number One Team in der AFC, ne? Also.
Ja, das ist jetzt vielleicht, der Eye-Test sagt es nicht unbedingt, aber der Eye-Test sagt das auch immer nur bedingt bei jedem anderen Team.
Ja, aber das Ding ist halt, der Eye-Test sagt halt am 14. Januar, ist egal, wenn sie auf 1 stehen, sind sie halt der One-Seed.
Richtig.
Ja? Also,
richtig.
Zum Geschehen, wir haben damit immer noch nicht Odell Beckham angesprochen.
Heute quält es mich aber auch, aber alles klar. Odell Beckham.
Das letzte Off-Field-Ding des Tages. Also Papa Beckham Senior dann wahrscheinlich hat sich irgendwie dazu hinreißen lassen, einen Zusammenschnitt von Clips zusammenzustellen, wo nach Meinung des Spielervaters Sohnemann freisteht und er bewusst von Baker Mayfield nicht angespielt wird. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, vor allem mit dem Kommentar, dass Mayfield ihn bewusst ignoriert oder nicht will, dass er halt scheint, also jetzt nicht scheinen im Deutschen, sondern im Englischen, also leuchtet. Ja, so kann man das zusammenfassen. Und es hat offensichtlich Wellen geschlagen, aber wobei man sich ehrlicherweise fragen muss, kann sowas Wellen schlagen? Es gab ja dann auch diesen Tweet von LeBron James, der auch von Free OBJ gesprochen hat oder das als Hashtag verwendet hat. Ich verstehe diese ganze Geschichte ehrlich gesagt nicht.
Ja, nicht.
Oder, weil letztlich, ich meine, erinnern wir uns, war das nicht irgendwie nach dem einen Super Bowl, wo Giselle Bündchen dann Wes Welker verantwortlich, ich glaube, es war Wes Welker mit seinem Drop da verantwortlich gemacht hat, dass Brady nicht noch einen Ring hat. Ich meine, denkst du doch übel, was geht dich das an? Lass es. Also jetzt genauso beim Vater natürlich.
Aber dafür cuttest du Brady nicht.
Nee, da sprichst du vielleicht intern kurz an und da, ja, oder auch selbst andersrum. Also wenn man dann sagen würde, naja, dann muss man jetzt sich unbedingt deswegen von Welker trennen. Da sprichst du intern vielleicht mal kurz an und weiter geht's. So, das ist doch eigentlich der Normalgang. Von daher kann ich hatte bei Twitter auch rumgefragt, ob mir irgendein Browns-Fan das erklären kann. Und auch da war so ein bisschen, die waren alle so ein bisschen ratlos, aber die naheliegende Vermutung ist natürlich, dass es auf etwas aufgebaut ist. Also dass da natürlich schon was da war, dass da ein Problem da war, was größer ist, was geschwelt hat, was vielleicht auch schon mal intern ausgebrochen ist. Denn ansonsten gibt es keinen Sinn eigentlich, Beckham jetzt zu entlassen. Also welchen? Der kommt womöglich dann noch bei einem Konkurrenten unter. Ich meine, selbst wenn man sagt, naja, das hat nicht so ganz geklappt, die ganze Nummer, man hat sich mehr versprochen, Beckham hat sich mehr versprochen, die Browns haben sich mehr versprochen, vielleicht klappt es einfach auf dem Chemie auf dem Feld mit Baker Mayfield nicht, das ist ja alles möglich. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum du den jetzt entlässt, warum du nicht versuchst, okay, dann kann man ja sagen, wir machen nach der Saison einen Cut, dann gehen alle ihre getrennten Wege, aber warum entlässt du einen Spieler, der dir da müssen wir nicht drüber reden, offensichtlich weiterhelfen kann. Die werden, das ist ja jetzt nicht so, ah ja, OBJ ist weg und dann der nächste Spieler tritt in die Fußstapfen, der ist dann mindestens genauso gut. Nein, wahrscheinlich nicht. Es sei denn natürlich, das kann sein, dass Beckham die Teamchemie so oder das Teamgefüge so torpediert. Das ist natürlich immer eine andere Frage. Dann muss man natürlich tätig werden. Aber das passiert ja jetzt offensichtlich im Zusammenhang oder im Kontext mit diesen Aussagen und diesen Clips seines Vaters. Das ist das, was ich nicht verstehe.
Tja.
Jetzt haben sie ihn halt entlassen und ich bin mal gespannt, wo er landet. Also er ist jetzt ja unclaimed gegangen.
Ja, das, was aber daran liegt, dass der Vertrag so umstrukturiert wurde, genau, dass die Cleveland Browns irgendwie wenig Cap-Hits haben. Dadurch hätte aber das Team, das ihn aufnimmt, 7 Millionen an Salary aufnehmen müssen. Und da steigen viele potenzielle Interessenten einfach wegen ihrer Salary-Cap schon aus, weil es nicht geht. Und die Teams, die richtig Platz am Cap haben, um das mal einfach so zu fressen, das wären so Teams wie Jacksonville und so weiter, da weiß ich halt nicht, ob Odell Beckham Jr. dahin will, aber ja, oder Detroit oder, also weil sich die Lions-Fans ja schon gefreut haben, irgendwie, der kommt ja zu uns, wo ich dann meinte, naja, Giants, Browns, Detroit, das wäre so Karlsruhe, Gladbach, Aue, ja, also.
Gladbach sehe ich da nicht in dem Zusammenhang, aber nein, aber davon abgesehen, weißt du natürlich auch, was du dir für einen Vogel da ins Boot holst. Ich meine, er ist ja nun mal eine Diva, da müssen wir nicht drüber reden und der wird allein schon sein Ruf eilt ihm da ja voraus, dass du als Jacksonville oder als Detroit denkst, naja, nee, vielleicht lieber doch nicht, denn du weißt ja, dass der nicht zufrieden sein wird damit, wenn er da landet und da genauso bockig sein wird. Und er hat ja auch schon angekündigt, er will zu einem Contender jetzt für das halbe Jahr. Und das Problem ist, dass solche Leute ja immer ihren Willen kriegen bei sowas. Ne? Genau aus dem Grund, dass eben ein Team jetzt ihn sich nicht an die Backe holt, das weiß, dass er da total bocklos auftreten wird und eigentlich nur darauf wartet, dass er dann wieder Free Agent ist.
Ja, aber welcher Contender ist gerade so Receiver Nini, dass sie sich so eine Diva ans Bein binden?
Chiefs.
Liegt es nur an den Receivern?
Nee, liegt nicht nur an den Receivern, aber ich glaube, dass die Chiefs wirklich enorm davon profitieren würden, wenn sie eine dritte Waffe im Passspiel haben. Das löst einige andere Probleme bei den Chiefs nicht, überhaupt keine Frage, aber da kann man natürlich sagen, hier, da ist ein gewachsenes Team, da hast du natürlich auch Hierarchien, in die sich auch ein Beckham dann eingliedern muss. Ob sie es tun, ist eine andere Frage, aber ja, schauen wir mal.
Gibt es von den Giants-Mitspielern irgendwen, also seinen ehemaligen Giants-Mitspielern irgendwen, der gerade bei einem Contender ist? Nicht wirklich, oder?
Keine Ahnung. Müsste jetzt das Roster durchgehen.
Irgendwie, ja, Odell Beckham Jr., 3 Jahre bei den Browns irgendwie, also so wirklich dieser, das ist auch so ein Trade, der nicht so wirklich funktioniert hat, ne? Nee.
Damals mega Trade gewesen, also jetzt gar nicht mal nur gegenwertbezogen, sondern wirklich einfach von der Symbolkraft, dass die Browns sich den geholt haben oder dass der da auch hingegangen ist, das ist eine Riesennummer, ja, aber das hat sich nicht so ausgezahlt.
Odell Beckham Jr. mit Oliver Vernon in Austausch für Jabril Peppers, Kevin Siedler und Browns Erst- und Drittrundenpick 2019.
Ja.
Ja. Und mit dem Pick haben die Giants Dexter Lawrence geholt.
Nicola, ich würde sagen, lass uns das hier mal beenden.
Wir müssen noch picken, ne?
Ja. Aber ich meinte den Part, dass wir jetzt nicht noch bei Odell Beckham sehr viel tiefer einsteigen. Ich glaube, die meisten Hörer und Hörerinnen haben auch schon mittlerweile vergrault durch die Länge dieser Sendung, aber
die NFL ist schuld, wir machen die Themen nicht. und die NFL hatte halt diese Woche sehr viele Themen. Also tatsächlich ist ja so, wir haben nur über Woche 9 gesprochen, über 7 und 8 haben wir gar nicht geredet. Also ja. Was soll's? Dann kurze Pause und dann schauen wir mal, was Woche 10 so im Programm hat für uns. Bis gleich.
Bring it home, der 4-Minute-Drill.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks, NFL, nicht College Football, NFL. Und wir sind beim Pick Against the Spread angekommen und Thursday Night Football bietet uns das Duell der 2-7 Dolphins gegen die 6-2 Ravens. Mit Ravens, die mit 7,5 Favorit sind. Jan, seit dieser Woche bin ich vorsichtig.
Ist richtig. Also ich wette ja eh nicht. Da ist mein Track Record auch viel zu schlecht für. Aber ich würde hier doch darauf setzen, dass die Baltimore Ravens mit ihrer kreativen Defense und ihrem und ihrer momentan ja auch durchaus ausgeglichenen Offense mit mehr als 7,5 gewinnen.
Wobei die Frage sowieso ist, wer ist Quarterback bei den Dolphins? Also ist der Finger von Tua wieder heile oder spielt wieder Jacoby Brissett?
Selbst mit Tua würde ich die Ravens nehmen.
Ja.
Also, gehe ich da auf Nummer sicher.
Ja, kann ich verstehen. Gut, dann 19 Uhr. Die Dallas Cowboys haben die Atlanta Falcons zu Gast. Die Cowboys mit 9.
Cowboys mit 9? Ich gehe davon aus, dass die Cowboys gewinnen und dass sie auch eine gehörige Portion Hut im Bauch haben. Aber 9 erscheint mir fast zu hoch bei dem, was die Falcons in der Offense geboten haben. Wenn sie jetzt auch vielleicht wirklich aufs Laufspiel verzichten, gewinnt Dallas mit 7 vielleicht, aber nicht mit 9.
Okay, dann die Titans gegen die Saints, auch 19 Uhr. Die Titans mit 3.
Ah, das ist ein Spiel, was die Saints eigentlich, ja, also gewinnen müssen es natürlich nicht. Aber ich gehe mit den Saints. Ich würde mit den Saints gehen. Das trotz Simeon oder Hill oder wer auch immer da spielen wird, dann.
Ich gehe mit den Saints. Das reicht dir, ja?
Ja, nee, also ich würde es den Titans gönnen und meine Sympathie liegt dann auch eher bei Tennessee, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die halt, dass die Saints, also die werden sich nicht noch so einen Auftritt leisten können wie gegen Atlanta. Das war schon ziemlich mau und das war auch in der Defense weniger, als man eigentlich erwarten könnte. Von daher glaube ich, dass sie da motiviert auftreten werden.
Dann Patriots gegen Brown, Belichick gegen sein Ex-Team. Beide 5-4, die Patriots mit 1,5?
Nee, das geht an die Browns. Also die Patriots haben jetzt eine gute Phase gehabt, aber die Browns sind schon insgesamt das bessere Team und werden das gewinnen.
Foxborough. Genau, dann die Cardinals gegen die Panthers und die Panthers haben eben Royce Freeman gewaved. Das heißt,
ja,
die Chancen stehen für Amir Abdullah gut, da erstmal im Kader zu bleiben. Die Cards mit 10.
Selbstverständlich, Nicola, bitte.
Die Cards mit 10.
Die Cardinals mit 10.
Wir wissen nicht, ob Kyler Murray oder Colton McCoy spielt.
Das macht schon einen Unterschied, ne? Also daher würde ich das punten wollen, aber
Die Panthers auch, aber.
Naja, ich gehe drunter. Ich sag die Panthers halt knapper.
Gut, dann die Chargers gegen die Vikings. Die Chargers mit 2,5 zu Hause.
Oh, das ist so ein Spiel, da weißt du genau, das wird eng. So zwei so eine Teams, die nichts klar halten können. Das kann so in die eine oder andere Richtung. Chargers mit 2,5.
Vielleicht besteht ja die Chance, dass wenn die Vikings gegen die Chargers laufen können, dass sich dann Kirk Cousins nicht beschwert, dass er immer dritten und unmachbar hat, also alles, was länger als 3 ist.
Ja, das ist richtig. Also die Vikings werden, also es sind schon sehr viel schlechtere Laufteams als die Vikings konnten gegen die Chargers laufen. Andererseits Herbert und Konsorten sind natürlich nicht zu verachten. Oh, das wird wirklich so ein ganz enges Spiel. Chargers mit 3, also kriegen es gerade so hin.
Aber Over Under 51,5 finde ich fast ein bisschen niedrig.
Finde ich auch niedrig, also da würde ich höher gehen.
Okay, dann Broncos gegen Eagles, Broncos mit 2,5.
Schwierig, finde ich. Broncos haben natürlich, also jetzt das letzte Spiel sah natürlich sehr manierlich aus. Die Eagles, da passt gefühlt ziemlich wenig, obwohl sie jetzt sich gegen die Chargers ganz gut verkauft haben. Auch eine enge Nummer. Ich gehe knapp in Denver. Heimvorteil. Viel mehr nicht.
Und dann Sunday Night. Raiders gegen Chiefs. Chiefs mit 2,5.
Ich komme nicht drum herum. Ich tippe immer für die Chiefs, weil ich denke, irgendwann muss der Knoten doch platzen. Und mittlerweile.
Ich habe das Gefühl, der wird jedes Woche wieder ein bisschen fester.
Ja, mittlerweile wird er zum gordischen Knoten vielleicht. Also. Ich weiß es nicht. Ich gehe trotzdem mit den Chiefs. Knapp, aber ich gehe mit den Chiefs. Irgendwann werde ich es lassen, aber noch ist es nicht so weit.
Okay, gut. dann lass uns mal schauen, ob es da irgendwas gibt, was noch unbedingt getippt werden muss. Nein, weil wir haben ein AFC South Duell mit Beteiligung von Jacksonville, ein AFC East Duell mit Beteiligung der Jets. Wir haben Pittsburgh, die nach die Detroit zu Gast haben. Gute Nachricht für Detroit, diese Woche kein Spiel verloren.
Der Klassiker, Nicola, du konntest ihn nicht liegen
lassen. Nee, ja, aber also, was kann man bei Detroit schon liegen lassen? Ja? Also ja.
Keine vollen Kaffeebecher. Die sind sofort weg. Also nicht die Becher, aber der Inhalt. Nee, machen wir jetzt keine, nein, keine Campbell-Jokes jetzt mehr. Das lass uns mal. Es ist lang genug gewesen
schon. Haben wir eigentlich dieses Jahr in Detroit gegen Carolina?
Die Panthers haben sie jetzt aber angetan, ne? So ein bisschen.
Nee, aber wenn wir schon bei Quarterback-Geschichten sind, nee, haben wir nicht, das ist ja schade.
Nein, aber ich meine, ist nicht das Auswärtsspiel bei den Falcons wie gemacht dafür auch noch? Wieder sind wir wieder beim zweiten Weihnachtstag.
Also, der zweite Weihnachtstag wird ganz groß.
Eieieiei. Na gut.
Das Woche 16 ist das dann. Der zweite Weihnachtstag, also in der Nacht von in der Weihnachtsnacht von 25. auf den 26. haben wir Green Bay gegen Cleveland, Arizona gegen Indianapolis. Und dann am zweiten Weihnachtstag haben wir genau Atlanta gegen Detroit, New England gegen Buffalo, die Jets gegen die Jaguars.
Ja, da waren wir vorhin bei dem Spitzenspiel, meine Top-Draft-Position. Voraussichtlich.
Ja, und auch sowas wie, was haben wir hier? Eagles gegen Giants.
Mhm. Unterschätzt, aber nicht schlecht.
Panthers gegen Bucks.
Na gut, das wird.
Wenn Donald da noch spielt. Texans gegen Chargers. Mal gucken, ob die Texans gegen die Chargers dann auch laufen können. Das ist das Tyrod Taylor Revenge Game. Der Spitzenbowl.
Da wird er nicht punktiert. Nee, aber das. Nee, wir müssen jetzt wirklich, ich glaube, die Texans können wirklich auch nicht mal gegen die Chargers laufen. Das Laufspiel ist da ein komplettes Trainwreck oder wie es so schön heißt.
Als Weihnachtsgeschenk darf Justin Fields in Seattle dann den Kunstrasen begutachten.
Ja gut, aber da bin ich, muss ich sagen, ganz ehrlich, auf heute ein bisschen gespannter, ehrlich gesagt.
Und ja,
also heute Nacht.
Ja, ich nicht.
Der Steelers Pass Rush so anstellen wird.
Ja, vielleicht schicken sie noch auf Injured Reserve und bereiten dem irgendein Ende, ich weiß es nicht. Aber ja. Raiders Broncos. Weihnachten in Las Vegas für die Denver Broncos, da auch schön. Mhm. Ja, das ist Zukunftsmusik. Das ist Woche 16. Etwas zeitnah hören wir Jan wieder bei den College Football Sofa Quarterbacks. Da kann er dann referieren, wie es in der Big Ten ganz wild zuging. Bei Purdue gegen Michigan State. Und bei anderen Spielen. Da ist dann bestimmt der Herr Schimmel auch wieder dabei. Mehr US-Sport gibt es bestimmt auch am Sonntag in der Big Show. Und dann nächste Woche bei den Sofa-Quarterbacks. Wir sind bemüht, dass die NFL-Sofa-Quarterbacks jede Woche stattfinden. Im Augenblick sieht es auch ganz gut aus, dass wir nächste Woche wieder zumindest ein oder zwei Quarterbacks an den Start bekommen. Ja, schauen wir mal. Das soweit der Plan und ja, wir schauen mal. Wir hoffen, dass Woche 10 in der NFL ein bisschen weniger chaotisch wird, als das, was Woche 9 passiert ist. Naja, also dann bitte auf dem Feld und nicht mehr so viel neben dem Feld.
Ja, ich bezog mich jetzt rein auf dem Feld.
Okay, auf dem Feld von mir aus, aber neben dem Feld bitte nicht mehr. Und ja, hier nochmal der Hinweis, natürlich gibt's NFL nicht nur bei RAN und bei der Sohn, allerdings auch im Game Pass auf Deutsch. 3 Spiele pro Woche, zum Beispiel das Monday Night Game heute Nacht, wo sie dann entweder live oder ab morgen on demand reinhören können. Ja, so viel dazu. Danke Jan, dass du so durchgehalten hast und zu jedem Thema mitgegangen bist. Danke, liebe Zuhörer, die anderthalb, die noch dabei geblieben sind, die wir nicht vergrault haben in der Länge. Und ja, bis zum nächsten Mal bei den Sofa Quarterbacks. Tschüss. You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.